Fritz. Podcast.
Blue Moon. Ich bin Holger Klein und ich lade euch mal wieder 2 Stunden lang ein, hier anzurufen unter 0331 70 97 110, um über ein Thema zu sprechen, das in einer der letzten Sendungen, die ich mit euch gemacht habe, ist das irgendwie rausgefallen und übrig geblieben, wie auch immer man es nennt. Es ist eine relativ simple Frage, die mannigfaltig Antworten möglich macht. Die Frage lautet: Wie willst du eigentlich leben? Jeder von uns hat ja irgendwie so einen Plan, wie die Zukunft für einen selbst idealerweise aussehen sollte. Und dann gibt es immer noch die Realität, die in der Regel von den Plänen, die wir geschmiedet haben, doch sehr stark abweicht. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich, als ich jung war, sehr jung, also Abi gemacht habe, na, so jung war ich da auch nicht mehr, aber als ich jung war, war es halt bei mir so, dass ich gedacht habe, okay, was interessiert dich? Mich interessiert Volkswirtschaftslehre, interessiert mich auch heute noch. Gehst du mal VWL studieren damals, und dann habe ich mir gedacht, dass ich nach dem VWL-Studium ja irgendwie entweder Vorstandsvorsitzender eines großen Medienkonzerns, Bertelsmann oder sowas werden könnte, oder, das erschien mir dann sogar noch ein bisschen attraktiver, zur Bundesbank gehen könnte, weil Bundesbank ist schon cool, ne, so die Bank der Bundesrepublik Deutschland, also eigentlich eine ganz coole Sache. Außerdem bist du da Beamter, und damit hätte ich dann 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich, dass ich prinzipiell Schiss vor der Zukunft habe, und ich hätte einen ziemlich interessanten Job gehabt. Ja, statt Beamter zu werden, ja, also mich zurücklehnen zu können, unfassbar viel Geld zu verdienen, und zwar mein Leben lang, ja, bin ich Freiberufler geworden. Ja. Also ich arbeite seit den frühen 90er Jahren arbeite ich ohne einen richtigen Vertrag, ohne einen richtigen Kündigungsschutz, ohne überhaupt irgendwas. Ab und zu passiert es mal, dass ich genügend sozialversicherungspflichtige Tage hatte, dass ich wenigstens für ein paar Monate oder sowas Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hätte, für den Fall, dass ich meinen Job oder meine Jobs verlöre. Bisher ist das toi 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 noch nicht so ganz oft. Ich bin 2-mal gefeuert worden in meinem Leben, beide Male zu Recht. Aber das ist gemessen daran, wie lange ich schon berufstätig bin, eigentlich ziemlich wenig. Bisher habe ich also Glück gehabt, sodass das Leben, das ich mir vorgestellt habe, zwar ein ganz anderes ist, ich also von meinen Erwartungen oder die Realität meiner Erwartungen enttäuscht hat, ich aber trotzdem nicht unglücklich bin mit meinem Leben, ganz im Gegenteil, denn ich kann den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag das machen, was ich am liebsten tue, nämlich mit anderen Menschen reden, und kann davon sogar komfortabel leben, dass ich mit anderen Menschen rede. Und das nicht nur hier im Radio, sondern ich bin ja auch Podcaster und mache da genau das Gleiche letztendlich. Manchmal ist man natürlich gezwungen, irgendwelche Jobs zu machen, die einem keinen Spaß machen, so einen ganzen Tag Facebook-Kommentare moderieren oder irgendwie sowas. Obwohl, es macht eigentlich auch Spaß, weil ich lache mich die ganze Zeit über diese Hirnlosigkeit kaputt. Das ist ein anderes Thema. Was ich jedenfalls sagen wollte ist, wir haben alle Pläne oder haben alle Pläne gehabt, und gelegentlich werden die dann von der Realität irgendwie konterkariert. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich habe bisher Glück gehabt und wüsste ganz gerne, wie es bei euch aussieht beziehungsweise aussah, wenn ihr jung seid. Was stellt ihr euch denn eigentlich vor, wie euer Leben verlaufen wird? Wo wollt ihr denn, ne, wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren? Ich frage noch ein bisschen weiter. Wo seht ihr euch denn in 20 Jahren, ja, wenn eure Kinder erwachsen sind? Wer wollt ihr denn dann sein? Wo wollt ihr denn dann sein? Was wollt ihr denn dann machen? Was wollt ihr dann haben? Und wie sollte die Welt aussehen, in der ihr dann lebt? 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. 0331 für Potsdam 70 97 110. Die Frage heute lautet: Wie willst du eigentlich leben? 0331 70 97 110 ist unsere Nummer, und ich wüsste ganz gerne, wie ihr gerne leben wollen würdet. Also was für eine Welt würdet ihr gerne vorfinden, wenn ihr morgen früh aufwacht und die Wahl hättet? Ich weiß, was ihr für eine Welt vorfinden werdet, und zwar die, in der ihr heute Abend eingeschlafen seid. Aber vielleicht habt ihr eine Vorstellung davon, wie die Welt idealerweise aussehen könnte, wie eure Welt idealerweise aussehen könnte. Und wir spielen jetzt das Spiel. Du wachst morgen auf und die Welt ist so, wie du sie gerne hättest. Wie hättest du die Welt denn eigentlich gerne? Hättest du eine Welt, in der es allen Menschen gut geht, oder hättest du lieber eine Welt, in der es nur manchen Menschen gut geht, so wie viele Demonstranten dieser Tage es gerne hätten und sich dabei einbilden, dass es ausgerechnet eine Welt wäre, in der es ihnen gut geht? Gut. Was willst du machen? Denken ist ja nicht jedermanns Sache. 0331 70 97 110. Wie willst du eigentlich leben? Welche Welt möchtest du denn eigentlich morgen früh vorfinden, mein lieber Markus?
Jo, Nabend.
Nabend.
Ja, also wie möchte ich leben, das kann ich ja gleich erstmal sagen, wie ich die Welt morgen vorfinden möchte.
Ist das ein Unterschied?
Ja, also zwischen dem, wie ich leben möchte, sind ein paar Jahre, und wie ich die Welt morgen vorfinden möchte, ist ja sind nur so ein paar Stunden bis morgen früh.
Gut, aber nee. Aber was ist realistischer, dass das Leben so wird, wie du es dir vorstellst, oder dass die Welt so vorfindest, wie du sie gerne hättest? Irgendwann so vorfindest,
sagen wir
so.
Also ich glaube, erstens hoffe zweites.
Mhm. Kenne
ich. ja. Also wie ich da auf jeden Fall ein paar Jahre nehmen möchte, das ist relativ einfach. Ich glaube, das ist bei jedem Jugendlichen, so wie ich, jetzt 23 und leider noch immer Single, also sprich, was wundert sich da, eine nette Frau an seiner Seite, die einen liebt und schätzt, so wie man ist, und allen Fehler, die man hat, und mit dieser Frau dann eben ein, zwei Kiddies, ein schickes, schönes Häuschen dann irgendwann mal bauen auf ihrem Grundstück, was dann so irgendwie mal so frei ist. Dann eben, schicken Pool anbauen, Garten anbauen, schön mit der Familie schön zusammenleben, die Kinder sehen, wie die groß werden. Das ist schon die Welt, die ich mir so in ein paar Jahren vorstelle.
Und wenn das nicht klappt, was ist dein Plan B?
Den habe ich ja nicht. Also auf jeden Fall Frau suchen, das tue ich mein ganzes Leben, auch wenn ich noch 30, 40 bin. Eine Frau ist eben, die suche ich auf jeden Fall, weil irgendwas braucht man ja an seiner Seite.
Du kannst dir einen Hund holen.
Hä?
Kannst dir einen Hund holen, dann hast du was an deiner Seite.
Ja, stimmt auch wieder. Mit dem Hund kannst du
keine... Beschwert sich auch nicht.
Ja, stimmt. Aber mit dem Hund kannst du nicht irgendwie so, weiß schon, was machen.
Also ich kenne da, also ich kann mir da viel vorstellen.
Ja, mit dem Hund kannst du keine Liebe machen, Kinder zeugen. Also Kinder wünsche ich mir schon auf jeden
Kinder
Fall.
Kinder zeugen nicht so, nee, der Rest geht. Nee. Gab es mal einen sehr interessanten Film aus Österreich, der hieß Tierische Liebe.
Ehrlich, dafür?
Ja, ja, das ist richtig lange her, das ist bestimmt 20 Jahre her, war so eine Dokumentation über Menschen, die eine äußerst morbide Beziehung zu ihren Tieren hatten, aber...
Okay.
Das, nur für den Fall, dass du einen Plan B brauchst.
Ja, also Hund, das fände ich schlecht, aber ich würde den anders lieben, als hätte so... Also,
Bist du dein Leben lang schon Single? Oder nur jetzt gerade im Moment?
Ich bin fast Single. Ich hatte drei Kurzbeziehungen gehabt. Ja. Also eine, die hat einen Tag gedauert. Andere dauerte eine Woche, die andere dauerte ein halbes Jahr.
Na, immerhin.
Ja. Beim ersten Mal war ich der Dumme, weil es war in der Schule, da war ich ungefähr 10, 12. Da habe ich gesagt, ja komm, wir treffen uns in einer Schulpause. Was mache ich mit meinem Kumpel? Was macht meine Freundin? Ja, gut. Dann nicht, tschüss, weg war's.
Tja.
Die zweite Beziehung, wo eine Woche dauerte, da hieß es ja, okay, ich liebe dich, aber küssen möchte ich nicht. Warum ja, keine Ahnung. Okay, gut, lässt sie meine Ruhe. Und in der Schulpause, was will ich da, knutschen wir dann auch nicht so, okay, dann eben nicht. Und die dritte Beziehung halt eben, weil eben so, sie wollte nicht mehr Geschlechtsverkehr haben.
Mhm.
Und dann kommt es an einem Tag, ja, ich hatte gestern Sex. So, aha, war schön, ja, ist so, okay, tschüss. Das war nicht ganz so toll gewesen.
Das sind ja durchaus enttäuschende Erfahrungen nur, ne?
Richtig.
Wie schaffst du es dann, die Hoffnung nicht aufzugeben?
Ja, weil ich irgendwie immer noch hoffe, dass irgendwo da draußen im weiten Universum, ich weiß schon, also in der näheren Umfeld...
Hier hinter den sieben Bergen, meinst du?
Ja. Meine Stadt hat zwar keine Berge, meine Nachbarstadt hat ein paar Berge, also von daher, was man so denkt, im Ruhrgebiet gibt es keine Berge, doch im Ruhrgebiet gibt es Berge. Also auf jeden Fall, dass in der näheren Umgebung so jemand ist, mit dem man wirklich glücklich werden kann, die ein solches Tier, wie man ist, weil ich bin nicht gerade gesund, sagt man jetzt, sag ich jetzt mal so.
Aha.
Ich habe das Tourette-Syndrom und deshalb ist das schon ein bisschen schwierig.
Ah, das ist das Zischen, was ich immer wieder höre?
Genau.
Ah, okay.
Und ja, das Problem ist ja eben, ich hab da Kinder seit einigen Jahren schon, Mädel.
Ja.
Und die sagt, ja, du bist zwar ganz nett und so, aber nicht mein Typ, und mit deiner Krankheit würde ich auch nicht klarkommen.
Hast du dafür Verständnis?
So ein bisschen. Also sie einerseits verstehe ich schon, okay, es ist ja nicht, ist nicht gleich, mit unserer Krankheit klarzukommen, aber andererseits wie dann sagen, ich kann sie erklären, ich kann sagen, wie sich das aussieht, etc. bla bla, weil ich bin vielleicht Experte auf dem Gebiet, weil ich habe das ja schon seit einigen Jahren, aber gesagt, nee, das wird nichts. Also ich kann das nicht mit irgendwie mit einem Gewissen vereinbaren, was hast du noch gesagt? Keine Ahnung. Und ja, jetzt weiß ich nicht.
Was macht denn dein Tourette? Also was machst du? Also weil da gibt's ja also die wahnsinnigsten Sachen. Ich habe mal einen Typen gesehen, das fand ich richtig heftig. Das war ein Film über Tourette-Syndrom. Da waren irgendwie 6 oder 8 Patienten. Ja. Und der eine, der hat's wirklich so krass gehabt, der ist halt Heil Hitler schreiend durch die Gegend gelaufen.
Richtig, genau.
Und hat halt auch aufs Maul gekriegt dafür. Also
dann das verbale Tourette, dass es dann geht. Das heißt, dass man wirklich Sachen ausruft, also schreibe ich sie dann also ausruft und das, was da das der Körper gar nicht steuern kann. Da gab es mal bei 1 Live, bei dieser Sendung, der hat da angerufen und sagte, ich habe das Tourette-Syndrom und hat dann nichts gemerkt und kurz zu Ende sagt dann so Hitler, was dann eben so dass dann das Tourette-Syndrom ausgerufen hat.
Na gut, wobei das könnte auch ein Troll gewesen sein, der einfach nur mal auf die Kacke hauen wollte, oder?
Ja, das könnte auch sein. Andererseits ist das Tourette-Syndrom manchmal auch sehr leicht ausgeprägt. Mhm. Ab und zu mal mit dem Nacken, also im Kopf so zur Seite zuckt und mal mit der Schulter, Arm und so weiter. Und ich habe eben so ein Mittelding. Ich zucke häufiger, wenn ich angespannt, aufgeregt bin oder sowas oder irgendwas Neues für mich ist, also so eine Situation, zum Beispiel neue Umgebung etc. Und dann kommt das eben so starkes Zucken und diese Geräusch, die man jetzt gerade die ganze Zeit von mir hört. Mhm. Und ja, das ist eben doch, womit dann die Dame nicht klarkommt.
Ja. Was ist das denn eigentlich überhaupt, Tourette-Syndrom? Gibt's dafür eine richtige Erklärung oder ist es einfach nur da?
Das ist eine neurologische Tick-Störung.
Mhm.
Aber Tick ist nicht wie dieser Tick-Tack mit CK, sondern Tick, geschrieben T-I-C.
Ja.
Kommen ja aus dem Französischen, weil Tourette ist von einem französischen Wissenschaftler entdeckt worden.
Mhm.
Und dieses Tick wird in TEC geschrieben, aus Französischen für hastige, schnelle Bewegung.
Ah, okay.
Und also ist kann das, man sagen, neurologische Tickstörung kann man dann einfach dazu sagen.
Ist das irgendwie behandelbar? Hirnschrittmacher oder was ist da alles für Wahnsinnszeug?
Habe ich gehört, Hirnschrittmacher habe ich schon von gehört. Man soll da irgendwie Drogen, also das Marihuana-Zeugs nehmen und...
Echt?
Ja, das...
Das ist doch cool, kannst du den ganzen Tag kiffen?
Ja, das sagen viele, aber das Doofe ist da eben, da sagt man ja, guck mal, der ist am Kiffen und wenn man sagt, ja, ich hab das, ja, kann man viel erzählen. Oder die andere Sache ist...
Du sagst einfach, ich hab Tourette, du Arschloch.
Ja, das kann man sagen, hier ist kein Problem, das kann man sagen.
Eben, hast du Tourette.
Ja, super. Aber, das andere, der Nachteil ist halt eben, wenn ich dann zum Beispiel ich habe ein paar Freunde, die sind ab und zu mal ein bisschen am Kiffen.
Mhm.
Und ich hab dann keinen Bock, dass sie sagen, ey, du hast doch was, gib mir was ab. Nachher sind sie doch am Kiffen und dann hieß es, warum so sehr, ja, von dem und dem und ich kriege dann auch einen Deckel, weißt
du? Naja, du musst halt nichts abgeben. Aber hast du es mal probiert? Also ob das irgendwie schwächer wird oder weggeht, wenn du bekifft bist?
Also ich war nie bekifft, aber ich war mal passiv am Kiffen, also sprich, ich war dabei, als sie gekifft haben und da war ich irgendwie ganz ruhig dabei. Also da kam kein Zucken, kein gar nichts, also war nichts.
Es gibt halt, auch auf Rezept, ne? Also es gibt halt THC auf Rezept. Das ist dann so ein Mundspray, genau. Was man sich so reintut. Und davon will auch eigentlich niemand was abhaben, weil bevor du das so hoch dosiert hast, dass es dreht, musst du kotzen, weil es so ekelhaft schmeckt.
Ja, also ich hatte davon was irgendwie aus von was gehört und habe das auch meinem Neurologen gesagt. Ich dachte aber nee, das macht sehr schön abhängig. Das empfiehlt er mir nicht.
Mhm.
Er gibt mir lieber so ein Tabletten, die halt eben nachteilhaft sehr müde machen, dass die Gewichtszunahme eben fördern.
Ja, super.
Und ich bin eh schon etwas zu viel auf Hüften.
Ja.
Gut, der Vorteil ist, man ist halt ein bisschen ruhiger und es macht auch eben auch sehr müde.
Ja, aber das heißt, es wirkt genauso wie Kiffen, macht nur halt fett, ohne dass du einen Fressflash hast.
Richtig, genau.
Boah, ist das scheiße, ey. Ich habe keinen Bock drauf, ehrlich gesagt.
Mir ist auch wirklich, ich weiß es, so eine Krankheit. Wenn dann irgendwie so eine Krankheit eben noch dabei kommt, man sagt ja, ich komme damit nicht klar, wir können nicht zusammen sein, ist auch so scheiße. Vor allem jetzt hier jeden Tag, der schreibt so schöne Sachen und der ist süß und der ist blau und der ist blub und weiter.
Ja.
Dann sagt immer, ja, ich will Sex. Ich so, ja, erzählst du mir das, du willst nicht viel mehr.
Ja, das ist echt ätzend. Ist das was, wenn du Kinder kriegst, was du vererben würdest? Oder woher kommt so eine Krankheit?
Das habe ich mal gehört, dass wenn das vererbbar ist, aber es ist in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen. Das heißt, es könnte sein, dass es vererbbar ist, könnte auch sein, dass es nicht vererbbar ist. Das weiß ich nicht. Also, es ist nicht so genau erforscht.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel es nicht vererbt bekommen. Es ist wohl irgendwie so ein Traum aus der Kindheit, sagte mein Neurologe.
Mhm.
Sprich, weil wir hatten früher mal so einen süßen Labrador, den habe ich auch voll lieb gehabt und irgendwann ist das eine, den musst du mal abgeben, angeblich wegen einer Allergie und so weiter, aber ja. Ich denke mal nur, dass es eben da so viel Geld kostete. Und ich habe das immerhin nicht verkraftet, dass der und wer gestern nicht denkt, man daran kommt dieses Tourette, weil es ist dann eben wohl als Kleinkind nochmal aufgetreten und dann war es weg und dann ist es so mit ungefähr 15, 16 Jahren wieder aufgetreten.
Krass. Und das ist praktisch nicht therapierbar, oder?
Also es heißt therapierbar, also es ist behandelbar. Man sagt, es kann auch so eine, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, so eine Muskelentspannung nach Jakobsen nennt sich das.
Ja, progressive Muskelentspannung ist das, ne?
Richtig, ja. Genau. Das ist eben so ein Doktor hat mal sowas erforscht und das ist eben so, dass man eben von vorne, von oben nach unten, sprich von Arm bis Fuß, nach und nach die verschiedene Körperpartien das anspannt, 10 Sekunden anspannt, dann langsam entspannen lassen. Und da hilft auch eine ruhige Musik dabei, dann kann man das am besten so ein paar machen, jetzt dann auch wirklich ganz gut gechillt am nächsten Tag oder für die nächste Zeit. Mhm. Guck mal, wie man das macht.
Kommen wir mal zu deinem Haus. Wo sollte das stehen, das Haus, das du gerne hättest?
Das sollte in einer Umgebung sein, die ich kenne, eventuell in meiner alten Heimatstadt, weil ich habe 22 Jahre in der Stadt namens Berchtesgaden gelebt. Das ist eine Kleinstadt hier im Ruhrgebiet.
Ja, kenne ich.
Kennst du?
Ja, ich bin Kölner.
Ach so, okay.
Da ist halt ne Staus und Behinderung auf folgenden Strecken, wenn man kam, Berg kam.
Richtig, genau die Ecke ist das. Ja, da wohnt da, weil ich habe da zwei Jahre gewohnt und ich weiß, dass da so ein Gebiet schon seit Jahren frei ist und da eventuell so ein Häuschen bauen, wäre mal ganz cool. Vielleicht auch erstmal so in so einer Single-Wohnung, wie ich jetzt halt eben habe, hier in Kam, wohne ich in so einer kleinen Single-Wohnung, habe eine Wohnküche, Schlafzimmer und Bad und das reicht mir erstmal auch, nur eben, das dauert eben keine Lösung, weil wie gesagt, wenn man eine Freundin haben möchte, muss man eine große Wohnung haben. Mhm. Und das Haus sollte wirklich schon dastehen, muss eben auch nicht so viel Autos sind, falls er die Kinder dann irgendwie kriegen sollte, später, wenn die Frau dann da ist, dass eben nicht so viele Autos sind, dass die Kinder nicht immer aufpassen sollten, eventuell das Gebiet mal einzäunen, dass man sich auch irgendwie Hunde haben halten kann, die eben da auch mit den Kids dann irgendwie rumtoben, wenn es mal sein muss. Also das wäre schon ganz optimal.
Und woanders hin willst du nicht irgendwie, weiß ich, ans Meer, in den Süden, weiß der Geier.
Also ans Meer, das wäre auch eine Idee, aber da kenne ich halt eben nichts und hier kenne ich eben so alles. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd an, dass man nur dein will, wo man was kennt, aber gut, da weiß ich, habe ich auch eventuell noch Kontakte zu Freunden etc. Wenn ich irgendwie ans Meer ziehe, irgendwo in den Norden, in den Süden, dann lasse ich meine ganzen Freunde Kontakte und so weiter. Das will ich natürlich auch nicht.
Mhm. Ja, Markus.
Und jetzt eben zu der Sache eben, wie meine Welt aussieht, wenn ich morgen früh aufwache. Das wollten wir ja auch nochmal besprechen.
Genau.
Gut, keine Zeit mehr.
Doch, mach.
Und zwar möchte ich morgen aufwachen und das Erste, was ich in den Nachrichten höre, soll sein, in 500 Großstädten und Kleinstädten in Deutschland wurden Asylhäuser gebaut, die nicht angegriffen werden, dass sie also landen, hier ruhig rein können. Und sagen, hurra, wir können hier wohnen, wir dürfen hier wohnen bleiben und dass auch keiner was dagegen hat. Weil ich finde, Anti-Asylanten-Zeugs, das geht gar nicht.
Das ist Terrorismus, was da passiert. Es scheint nur, aus irgendeinem Grund traut sich kaum jemand das zu sagen, habe ich das Gefühl.
Und das ist eine richtige, Entschuldigung, wenn ich sage, eine Scheißsauberei, diese ganzen Asylanten hier rauszutragen, weil es sind auch nur Menschen, das sind Menschen wie du und ich, zwar eine andere Herkunft, aber es ist scheißegal, wo die herkommen.
Die könnte man mal fragen, wie willst du leben? Ne? Das wäre doch mal eine interessante Frage. So jemanden, so einen Asylbewerber fragen, wie willst du eigentlich leben? Weil wie er nicht leben will, weiß er. Nämlich, er will nicht im Krieg leben.
Ja. Okay, der wird dann, aber denke ich mal, aus Angst nicht sagen, ich möchte in Deutschland leben, weil er dann bestimmt irgendwie Angst hat, dass da irgendwie zig Nazis vor seiner Haustür stehen und die Bude abfackeln. Aber wenn ich dann morgen aufwache, würde ich irgendwie wünschen, dass ich höre, ja, in Köln, Essen, Düsseldorf, bla bla, Dingsbumstadt, sind da irgendwie eine erbaut worden oder Wohnungen für Asylanten, die eben hier Zuflucht finden dürfen und hier auch wohnen bleiben dürfen, nur dass sie angegriffen werden.
Eine solidarische Welt.
Ja, weil ich bin sozialer Mensch und ist halt eben so.
Ja, sehr schön.
Dann möchte ich auch hören, dass eben die Politiker auch ihren Zeugs dabei geben und nicht immer nur sagen, ja, wir tun und dann tun wir es doch nicht oder wir tun sie und tun dann erst recht.
Genau, hintenrum noch ein bisschen geistige Brandstiftung, ne?
wie jetzt.
Na, die Politiker. Also ich habe gerade das Problem mit unseren Politikern, dass sie vordergründig immer von der Willkommenskultur in Deutschland schwadronieren und hintenrum dann mit so einem Augenzwinkern geistige Brandstiftung betreiben, indem sie dann wieder sagen, ja, wir müssen doch jetzt hier jetzt gab es wieder so ein Sommerinterview mit dem von der CSU. Der dann auch sagt, ja, ein Zuwanderungsgesetz, das zu mehr Zuwanderung führt, das wird es mit uns nicht geben. Und letztendlich ist das ja Wasser auf die Mühlen der Rechtsterroristen, die hier die ganze Zeit die Häuser anzünden und Steine auf Menschen werfen. Ja.
Genau, also dieses
das wäre halt schön, wenn Politiker sich da ihrer Verantwortung mal bewusst würden, ja.
Richtig, weil dieses Lügenpropagandazeug, das hat schon vor meiner Lebenszeit angefangen, im Jahre, glaube ich, 61. Keiner hat das Recht, eine Mauer zu bauen, vollständig scheiß Mauer da. Und dann hieß es ja weiter, immer dieses Gelabere. Jetzt das Letzte, wir wollen keine PKW-Maut in Deutschland. Und es gibt eine PKW-Maut.
Ja.
Da fragt man sich.
Ja, aber das ist ja letztlich auch diese PKW-Maut, die sehe ich halt auch im Grunde auch als so ein augenzwinkerndes geistiges Brandstiften. So, das ist halt gegen Ausländer. Ne? Immer so ein bisschen was gegen Ausländer.
Genau, also ich wünsche mir, dass dann eben heißt, ja, Merkel und Konsorten machen eine Pressekonferenz und entschuldigen sich öffentlich beim Volk, sie haben Scheiße gebaut und werden es ändern.
Das wäre es mal.
Punkt.
Das aber eher fließt da rein rückwärts. So.
Ja, das befürchte ich auch. Und nicht nur der Rhein.
Nicht nur der Rhein.
Da fließen wirklich alle Wasserfälle auch bergauf.
Das heißt, die ideale Welt wäre eine Welt, in der die Menschen solidarisch miteinander sind. Und zwar alle und nicht nur alle Weißen solidarisch mit allen Weißen sind, sondern alle mit allen. Und in der,
alle Schwarzen, Roten, Gelben etc.
Und in der Politiker zumindest transparent handeln. Sagen wir mal so. Richtig. Weil Ehrlichkeit ist ja immer so eine Frage. Also die Wahrheit ist ja auch immer so, ist ein sehr... wie nennt man das denn? Ein sehr flauschiger Begriff. Also meine Wahrheit ist ja in der Regel eine andere als deine Wahrheit.
Genau.
Aber Transparenz ist, glaube ich, was man irgendwie universal herstellen kann. Ja. Markus!
Eine Sache noch, ja, dass eben auch wirklich in der Zeitung dann steht, ja, alle bekommen wirklich, egal was sie für einen Job haben, einen Mindestlohn von 8,50, egal ob sie jetzt Auszubildender, Praktikanten etc. sind, weil auch Praktikanten haben wirklich ein Recht darauf, die machen genau die gleichen Knochen, aber wie manche andere Leute auch, und die haben auch das Recht dazu, Mindestlohn zu verdienen.
Ich finde 8,50 ehrlich gesagt lächerlich wenig.
Das ist es. Und dann eben noch wirklich, also recht, das ist echt wenig. Und dann haben wir auch wirklich sagen, ja, wir stocken das auch von 8,50 auf, weiß nicht, 10,50 oder.
Ja, 15. Ich finde einen Mindestlohn von 15 Euro, das fände ich mal angemessen.
Und das wär's mal, weil zum Beispiel ich habe eine Zeit lang als Seniorenbetreuer gearbeitet, also sprich im Altenheim, und da habe ich wirklich gehört, die bezahlen sich viel zu wenig, weil überleg mal, die Betreuer, die müssen halt eben Anführungszeichen nur da sitzen und die Leute betreuen. Sprich mit den Spielen spielen etc. Sache immer so leicht. Und auch ein Betreuer muss sich auch manchmal die ganzen Sachen an, dass eben die Bewohner sauer sind und mal angemotzt werden. Und da verstehe ich nicht, wie man da gerade mal an die 1.000 Euro verdient und ein Pfleger bringt gerade mal ein bisschen mehr, wo der wirklich richtig kann. Und dort, sprich morgens mit den Leuten ins Bad gehen, die zu duschen, zu pflegen etc. und muss man weiß, die putzen den Hintern ab, weil das ist mehr als nur Hinterputzen, was die ganzen Pflegerleute machen. Also die haben echt mehr verdient als ein bisschen paar Tausend von Euro, die bestimmt mal so mindestens das doppelte, dreifache.
Ja, aber weil die natürlich nicht streiken, ne? Weil, ne? Also das ist halt das Problem. Also die Arbeitgeber dieser Leute wissen ganz genau, naja, das Pflegepersonal wird einen Teufel tun und streiken, weil wenn das Pflegepersonal streikt, dann ist es zulasten der Patienten, denen sie eigentlich helfen wollen. Also kann man sie wunderbar ausbeuten. Ne? Also ich sage auch mal, ja, dann streik doch mal. Lass doch mal das Pflegepersonal streiken. Ja, dann verrecken halt mal für sich 20.000 Leute. Ja gut, Pech gehabt. Weil, vielleicht fällt uns dann mal auf, was wir an diesen Menschen haben.
Ja, nur das kann man leider nicht machen, weil dann kommen die Angehörigen und sagen, ja, wieso haben wir gestreikt und meine Mutter, Tante, irgendwas gestorben, ist dann gestorben, weil nicht da waren.
Wäre eine interessante Frage. Kann man das ertragen? Kann man in einer Welt leben, in der wir ertragen, dass Menschen sterben für ein höheres Gut?
Nein, kann man nicht.
Warum nicht?
Weil man kann schon, ist es so eine Frage, die man jetzt gut überlegen muss, weil es kann natürlich schon das Recht sein, jeder hat ein Recht zu streiken, also auch die ganzen Pfleger, aber kann man das dann auch verantworten, dass ich habe gestreikt und wir nicht gestreikt, sind zwei Menschen gestorben oder einer.
Aber dafür haben jetzt 20.000 Menschen ein angemesseneres Einkommen.
Ja, stimmt. Und so kann man halt eben auch sagen, ja Leute, wir schon streiken, holt mal bitte irgendwie, wenn sich andere Pflegekräfte, die zum Beispiel jetzt gerade nichts zu tun haben oder arbeitslos sind, dass die eben sozusagen als dann Vertretung dann dafür arbeiten. Das heißt, die streiken und haben gleichzeitig für eine Zeit lang weniger Arbeitslose, wenn es eben die Arbeitslosen eben da eben in den Job arbeiten können als sozusagen Aushilfe oder als Ersatzleute.
Naja gut, aber dann kann man auch direkt die Arbeitslosen da lassen und die für kleines Geld weiter beschäftigen.
Ja gut, das ist auch wieder doof.
Ja, es wird vielleicht nochmal, wenn ich dazu noch Zeit habe, vielleicht wird das nochmal eine Sendung. Das ist ein interessantes Thema. Jetzt machen wir Nachrichten. Markus, ich danke für deinen Anruf.
Jawohl, das ist auch toll, dass eben solche Sendungen wie eure gibt. Also ich werde auf jeden Fall öfter mal wieder anrufen.
Ja, nur zu. Und gute Nacht.
Okay. Gute Nacht und schönen
Tschüss.
Abend, Brandenburg.
Ja. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Die Frage ist eigentlich, und da kommen wir auch wieder hin, wie willst du leben? Und das würde ja sogar passen, ne? Die Frage von vorhin. Ist es eigentlich vorstellbar, in einer Welt zu leben? Ist es wünschenswert, in einer Welt zu leben, in der wir damit leben, in der wir es hinnehmen oder in der wir bereit sind hinzunehmen, dass, ich sag mal, 10.000 Menschen sterben, weil alle Pfleger und Pflegerinnen und Krankenschwestern und so streiken, damit sie anständig bezahlt werden? Oder ist es nicht hinnehmbar?
Fritz.
Blue Moon. Mit der Frage, wie wollt ihr eigentlich leben? Was stellt ihr euch denn eigentlich so vor, wie euer Leben zu laufen hat oder zu laufen hatte? Möglicherweise seid ihr ja auch schon alt und wollt anrufen und erzählen, dass ihr eigentlich mal was ganz anderes vorhattet, als das, was dann aus eurem Leben geworden ist. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Und als nächstes ist der Joshua dran. Hallo Joshua.
Hallo Holger.
Du bist noch jung, das heißt, dich frage ich, wie du eigentlich leben willst und nicht, wie du eigentlich leben wolltest.
Du könntest auch die Frage anders stellen, weil, naja, wie du vielleicht auf dem Display gesehen hast, studiere ich Wirtschaftswissenschaften. Also so
nee, sehe ich nicht.
Das, was du damals. Schade, okay. Dann erzähle ich es dir nochmal. Also, ich studiere Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt und du hattest ja mal was Ähnliches studiert,
Volkswirtschaft.
Und ich frage mich im Moment eigentlich, was für ein Mensch werde ich, wenn ich das Studium einfach weiter verfolge. Also es geht mir schon um meine Zukunft, aber ich sehe im Moment, dass es mir eigentlich ziemlich gut geht. Und zwar deshalb, weil ich eigentlich Werkstudent bin. Ich bin Werkstudent in der Bank. Das ist auch nochmal eine Sache, wo ich nicht weiß, was später für ein Mensch aus mir wird,
naja,
wenn ich das weitermache.
Erklär erst nochmal, was Werkstudent bedeutet.
Na gut, ich studiere Vollzeit an einer normalen Uni oder Hochschule, je nachdem. Und ja, ich arbeite bis zu 19 Stunden in einem beliebigen Betrieb. Und ja, bei mir ist es eine Bank geworden, zufälligerweise.
Mhm.
Seit dem ersten Semester, was ich eigentlich nicht vermutet hatte. Es war mehr ein plumper Versuch einfach mal. Und jetzt verdiene ich auf einmal Geld. Also als nur vorher habe ich nicht wirklich Geld verdient.
Ja.
Und das ist eine echt neue Situation für mich. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht eigentlich darüber. Was mache ich jetzt damit?
Mit dem Geld?
Und so hat sich auch meine Ja, genau.
Ja, verjuxen.
Ja.
Die Wirtschaft im Gang halten, konsumieren natürlich.
Ja, natürlich. Genau,
noch besser, Schulden machen und von deinem Geld schön zurückzahlen. Das ist noch besser für die Wirtschaft.
Das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich genieße im Moment. Und das ist eigentlich mein Thema, wo ich hinaus wollte. Dass eigentlich das Ziel, mein Wunsch an das Leben ist, dass ich so viel wie möglich genießen kann.
Mhm.
Darunter fasse ich Wein, Essen, Klamotten, was auch immer. Das macht mir total viel Spaß.
Kann man Klamotten genießen?
Ja, also ich finde schon. Wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke und überlege, was da drin ist, da hängt ein total toller Anzug drin.
Maßgeschneidert?
Und zwar 19. Bitte?
Maßgeschneidert?
Nicht, aber mal angepasst.
Okay, Maßkonfektion,
Nee, Maßkonfektion nicht. Ich habe mir den Ready-to-Wear gekauft.
Okay.
Und habe ihn dann noch mal ein bisschen anpassen lassen, da wo es dann nicht so hübsch war. Aber er war unverhältnismäßig, also für meinen Lebensstandard damals eigentlich nicht angemessen. Also ich habe, glaube ich, 3 Monate schon gearbeitet, habe dann gut Geld verdient und habe dann einen Anzug für 900 € gekauft.
Yes, sehr schön.
Das ist unfassbar, finde ich.
Ja, aber ein guter Anzug kostet gutes Geld. Also das ist halt,
genau.
Je teurer der Anzug ist, desto geiler sieht er halt auch aus. Ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt, aber es ist leider so, ja.
Das ist der Stoff, ein bisschen Handarbeit, das ist unfassbar.
Mhm.
Aber du hattest mal gesagt in einer anderen Produktion, dass du mittlerweile davon abgekommen bist, dir zum Beispiel 150 Euro Hemden zu kaufen.
Ja.
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du trotzdem deutlich mehr verdienst als ich,
ja,
als Student. Warum mache ich das und du nicht? Hast du was erkannt, was ich noch nicht erkannt habe?
Ich habe erstmal einen anderen Kostenapparat, ne? Also
das ist sicher so.
So, ich besitze eine Eigentumswohnung. Ja, und komischerweise muss ich dafür unfassbar viel Geld an eine Bank bezahlen. Das heißt, die Bank besitzt das Ding. Ja? Das ist so meine Altersvorsorge.
Ja.
Und wenn du mit sowas mal angefangen hast, dann ist halt irgendwie jeder Tausender, den du ausgeben wollen würdest, dann rechnest du halt in Prozent deiner Altersvorsorge. Und dann fängst du irgendwann an zu sagen, vielleicht ist das ja gar keine so gute Idee, 150 Euro für ein Hemd auszugeben. Vielleicht reichen ja auch 50 oder 30, oder weißt du? So.
Okay.
Und
also das ist eher die Sache der Altersvorsorge, weil
du das verschieben sich Prioritäten, ne? Also okay. Ich verdiene jetzt nicht so toll, dass ich mir sowohl diese Altersvorsorge als auch das Hemd für 150 Euro leisten kann. Und wenn ich dann priorisiere, sage ich, okay, nee, lieber diese Bude abbezahlt kriegen, weil dann schlafe ich ruhiger.
Okay. Das ist ein interessantes Thema, weil jetzt ist keine Werbung, aber näher zu der Bank, wo ich arbeite. Wir kümmern uns vor allen Dingen um Stiftungen und private Pensionsfonds, also zum Beispiel von mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland.
Mhm.
Und jedes Mal, wenn ich da hingehe, wird mir eigentlich als 19-Jähriger schon immer eingebläut, tu was für dein Leben im Alter.
Ja.
Guck dir an, wie es aussieht, wie wird dann die gesetzliche Rente am Ende aussehen.
Ja.
Da gab es einen schönen Kongress neulich in Frankfurt mit dem Bundesbankpräsidenten und dann kamen noch ein paar andere Leute, da war ich. Und die haben dann mal so ein bisschen vorgerechnet, wie es denn aussieht. Und das war ja bescheiden, bis gar nicht mehr existent, das, was man dann ausbezahlt bekommt.
Die gehen natürlich immer davon aus, dass die Verhältnisse so bleiben, wie sie jetzt sind. Ne? Und das ist dann, da sind wir dann sogar wieder beim Thema der Sendung, bei der Frage, wie willst du leben? Es bezieht sich auf die Zukunft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft klug genug sind, diese Demontage der umlagefinanzierten Rentenversicherung wieder rückgängig zu machen. Weil das war, glaube ich, das Dümmste, was wir als Gesellschaft tun konnten, dieses Ding zu demontieren und auf private Altersvorsorge zu setzen, weil das geht nämlich gerade schief.
Wenn man sich die Versicherung anguckt,
genau,
also vor allen Dingen Lebensversicherung, das ist die totale Katastrophe, wie sie investieren. Also der Einblick von einem, Zweitsemester jetzt und mit dreiviertel Jahr Berufserfahrung ist jetzt nicht so riesig, aber das, was ich sehe, ist
Es passiert einfach nicht. Genau, das ist ein Riesenproblem. Und es gibt ja immer Alternativen, auch wenn die Bundesregierung gerne so tut, als gäbe es keine. Man hätte ja auch zum Beispiel, anstatt die gesetzliche Rente kaputt zu schießen und die Reichen noch reicher zu machen, sagen können, okay, wir machen jetzt mal alle Einkommensarten rentenversicherungspflichtig. Also zum Beispiel also Kapitaleinkünfte, weil die steigen ja immer weiter. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft als Gesellschaft sagen, wir beziehen die Kapitaleinkünfte auch in die Sozialversicherungspflicht ein. Und dann sieht das mit der gesetzlichen Rente schon wieder ganz anders aus. Darum finde ich diese...
Ich glaube aber nicht, dass das...
Prognose
also aus meiner Sicht funktioniert es nicht.
Mhm.
Wir haben doch so viele reiche, wirklich ernsthaft reiche Menschen in dieser Bundesrepublik. Ja. Gegen die macht man nie Politik.
Das weiß ich selber. Gegen die Reichen machst du keine Politik. Aber es geht mir auch gar nicht um die Reichen, sondern es geht um diese Wohlhabenden. Weißt du, so Leute, die irgendwie, was weiß ich, 3-4 Eigentumswohnungen vermieten oder so. Die sind ja nicht stinkreich, weißt du? Aber denen vielleicht einfach zu sagen, so pass mal auf, du kannst schon froh sein, dass du da nur Kapitalertragssteuer, ich glaube, Vermietung ist gar nicht Kapitalertragssteuer, ne? Nicht, dass ich jetzt scheiße rede. Dass man denen einfach noch ein paar Prozent wegnimmt davon. Das tut denen doch auch nicht weh, weil letztendlich, wenn diese Wohnungen abgezahlt sind, ja, dann sind das Gelddruckmaschinen. Und ob die jetzt 100 Euro drucken oder nur 80 Euro und wir dafür eine Gesellschaft haben, in der das Vermögen ein bisschen gleichmäßiger verteilt ist, ich weiß nicht. Und außerdem, das ist dann das Nächste. Wenn ich sage, ich kaufe mir eine Eigentumswohnung, dann bin ich abgesichert in Zukunft. Vielleicht wohne ich dann irgendwo, wo es billig ist und vermiete die und kann dann von den Einkünften zum Teil leben. Ich weiß ja noch nicht mal, ob in 25 Jahren oder so oder 20 Jahren, wenn das mal wenn ich das mal brauche, also dieses Einkommen aus dieser Wohnung, ich weiß ja gar nicht, ob es dann überhaupt noch genug Menschen hier gibt, dass ich diese Wohnung sinnvoll vermieten kann. Oder ob die Einkommen hoch genug sind, dass ich aus der Vermietung genug verdiene. Das ist ja, das sind alles Wetten, die wir abschließen.
Also diese Zukunftsangst habe ich auch, weil ja, man beschäftigt sich ja immer mit lustigen Finanzthemen, lässt aber auch den sozialen Aspekt in der Gesellschaft einfach außer Acht. Also würde man, ich habe das Glück, dass meine Eltern Psychologen und Soziologen sind und die mich regelmäßig in Kinderheime schleppen, damit ich da arbeite.
Ja.
Zum Beispiel mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Das hat mein Bild schon ein bisschen verändert, aber ich glaube nicht, dass du, wie du jetzt gerade am Beispiel Kapitalertragssteuer festgemacht hast, dass wir das in den nächsten 20 Jahren erleben werden, also mit so einer Art von Regierung nicht. Also ich bin sicher nicht jemand, der sagt, dass Frau Merkel die beste Politikerin aller Zeiten ist, auch nicht die, die für den sozialsten Wandel in dieser Gesellschaft sorgt. Und da kommen wir wieder zurück auf das, was du am Anfang gesagt hast, das Beispiel. Was passiert, wenn hier 10.000 Leute mal irgendwann einfach sterben, weil die Gesellschaft das so hinnimmt? Ich glaube, dass das mit den Asylanten irgendwann passieren wird. Nicht 10.000, sondern dann, wie du mit Markus am Anfang besprochen hast, dass am Anfang dann irgendwann ja irgendwer sterben wird. Und zwar ein Asylant, der wird anfangen zu brennen und dann heißt es ja, das war ein verrückter Rechter. Ja,
ein wirrer Einzeltäter.
Genau, ein Einzeltäter, ein verwirrter Einzeltäter, möglicherweise Autist.
Genau, möglicherweise super, Autist, oder? Ja genau. Hat auch Computerspiele gespielt.
Genau. Und ich glaube nicht, dass da sich was ändert. Und ich finde auch nicht, dass sich in der Gesellschaft so viel ändert.
Also aber wir werden halt steinalt, ne? Unsere Gesellschaft wird richtig alt. Wenn ich 60, 65, wenn ich in Rente gehe, in, oh Gott, 20 Jahre muss ich noch. Wenn ich in Rente gehe, ne, dann gibt's mehr Rentner als alles andere, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, es muss Politik für diese Leute gemacht werden. Es muss halt, und wenn dann irgendwie tatsächlich großflächig Altersarmut herrschen sollte, dann kannst du halt nicht mehr hingehen und sagen, ja, meine private Altersvorsorge, da hättet ihr alle mal schön vorsorgen müssen, dann hättet ihr jetzt das Problem nicht. Das wird dann halt nicht mehr funktionieren. Also so ein Typ wie der Schröder mit seiner fetten Zigarre grinsend in der Fresse, der würde da nie im Leben einen Fuß auf den Boden kriegen. Also es hat halt nur funktioniert, weil Ende des letzten Jahrtausends alle gedacht haben, es gäbe inflationsloses Wachstum am neuen Markt.
Das glaube ich schon, aber ich finde, also bei den armen Menschen in Deutschland ändert sich sicherlich was in der Betrachtung der Dinge, auch Asylanten. Also ich sehe es im Moment in Frankfurt, das habe ich früher nicht so wahrgenommen. Eigentlich wohne ich auf dem Dorf und bin selten nach Frankfurt gekommen. Jetzt pendel ich jeden Tag nach Frankfurt rein, entweder zum Arbeiten oder zum Studieren. Und ich sehe so viele arme Menschen in Frankfurt, die Flaschen sammeln müssen, die auf der Straße leben. Und nicht nur im Bahnhofsviertel, auch im Westend, man muss nur richtig hingucken. Mhm. Das habe ich vorher nicht so wahrgenommen. Und die einzigen, die sich drum kümmern, sind eigentlich die, die arm sind. Und das ist ja das Phänomen, was man auch im Osten von Deutschland oder generell in Osteuropa einfach beobachten kann.
Überhaupt, je mehr die Leute haben, desto weniger geben sie ab. Ja.
Genau. In Rumänien haben die zwar ein Problem mit Sintis, aber der Rest ist denen eigentlich ziemlich wurscht. Also die Leute, die in Rumänien geboren sind, die betrachten die Sintis als, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, was mit dem Rasse-Ding in Rumänien ist, aber die haben nicht so ein großes Problem. Aus meiner Sicht, als ich da war, habe ich nie empfunden, dass das so ein großes Problem ist, wie wir hier haben, dass wir uns dauernd damit auseinandersetzen müssen, dass irgendwelche Spinner meinen, sie müssten jetzt unbedingt gegen, was weiß ich, eine dreiköpfige Familie aus dem Sudan anschreien, weil die lebt jetzt halt hier in Deutschland, hofft, dass sie irgendwann mal aus einem Container raus darf und arbeiten darf. Die wollen ja auch nichts anderes als eigentlich Arbeit. Und sie nehmen eigentlich auch nichts weg, weil wir haben nicht genug.
Ja, vor allen Dingen, also ne, Louis C.K. hat es sehr schön gesagt. Wenn es einem Menschen, der deine Sprache so gut wie gar nicht beherrscht, der hier keinerlei Netzwerke hat, gerade erst angekommen ist, wenn es dem gelingt, dir den Job wegzunehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du selbst nichts taugst.
Ja.
Ja, und das ist, und gleichzeitig ist ja sowieso, also weißt du, der böse Ausländer, der nimmt uns ja gleichzeitig die Arbeit weg und liegt uns gleichzeitig auf der Tasche. Ne? Wie geht denn das eigentlich? Ja. Naja.
Also wenn ich in meinem Dorf Richtung Ortsausgang gehe, dann gibt es an der Grenze direkt zu Bayern, gibt es dann ein paar Container und da wohnen Flüchtlinge. Die Leute stehen morgens bis abends am Zaun und gucken einfach, wer vorbeikommt.
Ja, man kann es auch anders machen.
Tischtennis. Ja. Und wenn man vorbeiläuft und sich mit denen unterhält, fragen die, hast du Arbeit? Brauchst du irgendwas an deinem Haus gemacht? Soll ich dir was streichen oder so? Nehme ich mit? Geht das? Die haben doch Lust. Niemand würde sonst sagen, oh, ich streich mal dein Haus, gib mir ein bisschen Brot, gib mir ein bisschen Essen, gib mir was weiß ich, einen kleinen Obolus und am Ende haben wir beide was davon. Das würde ja nicht passieren. Und ich glaube, dass diese Wahrnehmung, diese gestörte Wahrnehmung von ganz vielen Menschen gegenüber Asylanten auch nicht weggeht. Also uns geht es ja super gut. Das wird auch in den nächsten paar Jahren so weiter. Also ich denke nicht, dass es in den nächsten 5 Jahren sich ändert.
Jedenfalls nicht auch wesentlich, glaube ich nicht. Ja, glaube ich auch nicht.
Also selbst wenn Griechenland aus dem Euro austritt und ach, alles schlimm und wuhu.
Selbst wenn wir 20% verlieren von dem, was wir gerade haben, geht es uns ja immer noch brutal gut.
Genau. Und deshalb wird sich in den nächsten 5 Jahren nichts ändern. Trotzdem werden immer mehr Leute nach Deutschland kommen, weil sie hoffen, ihr Glück, ihr Leben richtig leben zu können, wie es jedem Menschen gegeben sein sollte. Und es wird sich nichts ändern. Und wieder Bezug eigentlich aufs Thema zurück. Mein Wunsch wäre eigentlich, dass es mir persönlich gut geht, was dann aber im krassen Gegensatz dazu steht, dass es mir jetzt schon gut geht und den anderen schlecht. Irgendwer muss verlieren. Irgendwer muss was abgeben. Und eigentlich ist niemand bereit, von seiner jetzigen Situation was abzugeben.
Ja.
Also ich möchte ungern auf mein Gehalt verzichten, ich möchte ungern auf meinen doch relativ niedrigen Universitätsbeitrag verzichten, beziehungsweise dass er.
Ja, ich wäre schon bereit darauf zu verzichten, wenn es alle tun. Das ist ja immer so dieses schöne Pseudo-Argument. Ja, wenn es dir so wichtig ist, dann gib doch was von deinem Geld ab. Ja, nee, so geht's halt nicht. Das machen halt alle. Das ist halt, ne, entweder machen es alle oder keiner, das ist das Problem.
Und ich finde auch, also die Arbeit mit den minderjährigen Flüchtlingen hat mich doch ein bisschen geprägt.
Ja.
Ich habe das von Kindheit an gelernt, weil mein Vater war halt mit straffälligen Jugendlichen unterwegs, hat da was gemacht und ist jetzt Heimleiter und so weiter. Und ich finde, dass das fantastische Menschen sind, die strengen sich unfassbar an, die machen ihr Abitur, die studieren hier. Die haben es absolut verdient, dass wir denen was abgeben. Ich kriege einen Stundenlohn, ich könnte sicherlich pro Stunde auf 2 Euro verzichten und ich würde nichts davon merken. Ich würde 5 Euro davon abgeben können, ich würde nichts merken. Das Problem ist, es müsste ja jeden betreffen, wie du gesagt hast, und das sehe ich nicht. Das ist eigentlich schade. Aber man hofft immer natürlich nur auf sich bezogen, auf persönlichen Reichtum in jeder Form. Also ich wünsche mir ein wunderschönes Haus. Ich weiß, wie das aussehen soll. Das steht im kleinen Dorf, im Dorf Berchem.
Im was?
Das ist ein Berchem. Das ist ein niederländisches Kaff an der Küste.
Ah.
Und da gibt es eine Straße, die ist gesäumt von Villen auf beiden Seiten. Eine wunderschöne Allee. Und das ist ein sehr modernes Gebäude, besteht praktisch aus 2 Strichen. Einer ist relativ gerade und der eine schmiegt sich so langsam an den anderen Strich heran. Und es ist viel Glas, viel Holz und sehr natürlich gehalten. Das funktioniert aber nur, wenn ich reich bin. Und man kann ja nur reich werden, wenn man anderen Leuten das Geld abnimmt.
Ja, furchtbar, ja.
Eigentlich ist es super.
Meine Mutter hat immer gesagt, durch eigene Hände Arbeit ist noch niemand reich geworden. Und ich fürchte zunehmend, dass sie recht hat damit.
Ja. Das ist schlimm eigentlich, weil ich möchte ja im Komfort leben, wie ich jetzt wohne. Ich wohne in einem wunderschönen Haus. Das steht jetzt erst seit 7 Jahren hier. Ich habe ein eigenes Stockwerk für mich. Ich habe meine Ruhe. Ich kann mich über nichts beschweren. Trotzdem denke ich, ach, so ein Haus und dann im, was weiß ich, am Starnberger See oder ähnliches. Irgendwo, wo es ein bisschen Berge und Seenlandschaften gibt. Das wäre schon was. Dafür würde ich dann auch nicht einsetzen, aber
Inwiefern
muss ich an die Flüchtlinge denken?
Ich wollte gerade sagen, inwiefern einsetzen? Also was bist du bereit dafür zu tun? Beziehungsweise was oder wen bist du bereit dafür zu opfern?
Ich bin dafür bereit zu opfern, meine einen gewissen Teil meiner Freizeit. Also ich gehöre ja zu dieser Generation Y, die angeblich so bewusst mit ihrer Freizeit und ihrem Arbeitsleben umgeht, was ich eigentlich nicht sehe, weil wenn ich meine Kommilitonen frage, was die später mal machen möchten, dann sagen die Investmentbanker. Das ist wahrscheinlich über die Jahre auch so geblieben. Also ich denke mal, das war bei dir ähnlich in VWL oder was du mitgekriegt hast.
Ja, Investmentbanking gab es damals in der Dimension noch nicht, aber so im Prinzip ja. Also wollten halt alle Konkursverwalter werden, weil damit man so eine gute Mark machen halt.
Das funktioniert aber nicht, wenn man auf seine Freizeit komplett verzichtet und ein bisschen sein Gewissen einbüßt. Aber anderes Thema. Für mich ist es eher ein gutes Verhältnis. Meine Arbeit macht mir unfassbar viel Spaß. Zu einem gewissen Teil definiere ich mich durch meine Arbeit, weil ich es eher als Hobby begreife. Mhm. Also ich stehe ja so am Anfang meiner Karriere, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung. Und jeden Tag lerne ich was Neues, also es ist eher wie ein Hobby und ein lustiger Film, den ich mir angucke und ab und zu mal eine Nebenrolle spiele. Also macht das mir schon Spaß und so definiere ich mich auch. Also würde ich sagen, ich möchte Zeit investieren in die Arbeit, das macht mich glücklich und am Ende möchte ich ein schönes Haus da stehen haben, da drin ein, was weiß ich, ein Silvaner trinken und ein bisschen Käse essen und einfach rausschauen und gucken. Also das wäre die optimale Vorstellung.
Gibt es irgendwas, was dich daran hindern könnte, dahin zu gelangen?
Eigentlich nicht, außer meine eigene Faulheit. Und vielleicht auch auf dem Weg dahin. Das Haus würde sehr viel kosten. Ich habe die Besitzer mal gefragt. Ich habe guten E-Mail-Kontakt zu denen gehabt und das sind halt wirklich reiche Leute. Und naja, über 5 Millionen hat dieses Haus gekostet mit Grundstück.
Ja, okay, das, ja.
Also müsste ich Leute schädigen, wenn ich dieses Haus haben will. Anders funktioniert das nicht.
Oder von jemandem erben, der früher schon mal Leute geschädigt hat, dann warst
genau,
du es wenigstens.
Das ist auch eine super Idee, das ist eine super Lösung. Da hat man keine Gewissensbisse, wenn das andere Leute für einen getan haben. Es würde mich nichts davon hindern, außer meine Faulheit. Also ich bin gerade noch in der Klausurenphase. Am Freitag gibt es die letzte Prüfung. Und wie ich gemerkt habe, ich hatte jetzt 6 Stück. Weil ich ein wenig faul im ersten Semester war und angefangen habe zu arbeiten und dann staute sich so ein wenig was auf. Also habe ich auch etwas nachgeholt von Klausuren und ich habe trotzdem viel zu wenig eigentlich gelernt, obwohl ich weiß, dass ich das machen muss, dass das später mein Berufsleben auch bestimmen wird in gewisser Weise.
Was, diese Klausuren also, oder deine Faulheit?
Erstmal die Klausuren, auf die wollte ich mich beziehen. Also uns wird zumindest eingetrichtert, du kriegst kein Praktikum deswegen, kriegst keinen Werkstudentenjob deswegen. Eigentlich müsste ich das begriffen haben, weil ohne bisher Erfahrung im Finanzbereich zu haben, habe ich einen Job bekommen in der Finanzindustrie. Sagt ja schon viel aus eigentlich darüber, wie viel denn so Fachwissen, wie viel ein Studium eigentlich bringt, wenn man einfach nur mal reingucken möchte.
Ich halte dieses Gequatsche von streng dich an, du kriegst keinen Job, du musst der Wirtschaft zur Verfügung stehen, mach bloß kein Jahr lang irgendwie eine Weltreise, sonst ist deine Zukunft im Arsch. Ich halte das alles für ausgemachten Kokolores, ehrlich. Also echt nicht. Ein Personaler, der dich nicht einstellt, weil du nur ein durchschnittliches Zeugnis, aber dafür 3 Jahre Weltreiseerfahrung mit unterschiedlichen Jobs in aller Herren Länder hast, wer dich deswegen nicht einstellt, ne, der ist in einer Firma, in der du sowieso nicht arbeiten willst.
Ja, sicher.
Also, weißt was du, ich meine, eine Firma, wo die nur Leute einstellt, die irgendwie ganz geradlinige Lebensläufe haben mit lauter Einsernoten und so. Was willst du denn mit so Leuten? Die können im Gleichschritt marschieren, sonst können die doch nichts.
Was denkst du denn darüber? Ich habe mich entschlossen, egal ob ich jetzt Prüfungen bestanden habe oder nicht bestanden habe, ich werde ein drittes Semester einlegen.
Also ja, klar.
Ich möchte so ein bisschen Herzensbildung haben.
Ja, sicher.
Weil was ich gemerkt habe, ist, dass das Studium eigentlich, nur einen oberflächlichen Inhalt vermittelt, also so oberflächlich, dass ich für die Klausuren mir keine Gedanken über den Stoff eigentlich machen muss, sondern einfach mir die Folien des Professors angucke und das dann später runterschreibe. Ja. Ich habe heute eine Klausur geschrieben in Recht. Ich habe kein Stück davon gelernt. Ich habe mir das Skript angeguckt und habe später in der Klausur gesessen, habe im Gesetzbuch rumgeblättert und habe Paragraphen abgeschrieben.
Ja, also fehlt mir da irgendwas. Sieh zu, dass du über deinen Tellerrand rausgucken kannst. Ich glaube, dass das viel mehr wert ist als jede gute Note, die du schreiben kannst. Also wirklich, ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, gerade in eurer Generation, ja, ich meine, ihr seid so wenige. Ja, die werden, ehrlich, in 15 Jahren werden sie dir doch roten Teppich ausrollen, wenn du ein bisschen was kannst. So, und vor allen Dingen ein bisschen was kannst im Sinne von Kreativität. Also, dass man dich auch alleine Sachen machen lassen kann, auch alleine Sachen entscheiden lassen kann, vielleicht auch kreative Lösungen finden und nicht die Lösungen findest, die dir in irgendwie einem vollkommen verschulten Studium eingebläut worden sind.
Das ist halt, ne? Das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass man durch das verschulte Studium einfach auch keine Möglichkeit hat, mehr über den Tellerrand zu schauen.
Ja, also, man muss sich die Möglichkeit halt nehmen.
Nicht mehr dazu gegeben.
Ja, musst du dir halt nehmen.
Ja. Stimmt.
Irgendein Weg wird es doch
darauf,
da.
Dass man irgendeine Initiative ergreift.
Sollte es eigentlich. Also was ich so höre, ist das leider nicht mehr so. Sondern dir wird halt von A bis Z wird dir halt eigentlich gesagt, was du tun musst, damit du deinen Abschluss kriegst. Und das war früher mal nicht so. Ich weiß nicht, ob es früher besser war, das kann ich nicht beurteilen. Die wenigen Hochschullehrer, die ich kenne, beschweren sich alle sehr. Vor allen Dingen darüber, dass die Leute immer dümmer werden. Also sondern eindimensionaler werden. Also ein Freund von mir, der ist an einer Hochschule des Bundes, da wo so Polizisten und sowas alles ausgebildet werden. Mhm. Weißt du, so eine FH ist das, glaube ich. Und der unterrichtet auch Recht. Und der sagt auch, dass jedes Jahr kommen da neue Studenten zu ihm, die teilweise auch schon Bachelor haben und sowas. Die sind immer eindimensionaler, die gucken nicht über den Tellerrand hinaus, die haben überhaupt keine Ahnung, die haben überhaupt keine klassische Bildung mehr. Die von Goethe haben sie mal in der Schule gehört, weil sie es da lesen mussten. Solche Sachen halt. Also
Und Mathe können sie trotzdem nicht, obwohl sie auch Goethe gelesen haben.
Ja. Und so eine Allgemeinbildung, sagt er, die geht halt völlig flöten. Und das wirkt sich aus auf kreative Lösungsansätze.
Also wäre das auch mein Wunsch für die Zukunft, einfach immer die Chance zu haben, auch was ganz anderes zu machen. Also niemals in einem Job festzusitzen und zu sagen, eigentlich kann ich nichts anderes außer das hier, was ich gerade tue.
Ja, das ist ja sowieso, ne?
Und ich
ja
könnte jederzeit, also der Wunsch wäre eigentlich, dass ich jederzeit meinen Beruf wechseln kann und zu sagen, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Lust habe. Und das ist das, was gerade am meisten mich interessiert, was ich betreue in einem Kinderheim.
Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen,
eine Betreuerausbildung, und das dauert 2 Jahre und dann hat man das.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft auch leichter möglich ist als heute. Also ich hatte bis ich 40 geworden bin, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich nicht jederzeit noch hätte was anderes machen können. So langsam fange ich an zu denken, so hui, wenn sie dich jetzt rausschmeißen, dann könnte sein, dass du Schwierigkeiten kriegst, irgendwie was anderes zu finden. Und selbst da bin ich mir gar nicht so sicher. Also heißt ja immer so, ja, mit 55 gehörst du zum alten Eisen, da kriegst du keinen Job mehr. Ich bin nicht sicher. Also es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele 55-Jährige, denen das so geht. Aber ich bin mir auch sicher, dass es sehr viele 55-Jährige gibt, die, wie soll ich sagen, die über hinreichend visionäre Kraft verfügen, sich in einen anderen Job hineinzudenken und den darum dann auch zu machen. Also das Hauptproblem ist ja, wie du schon sagtest, dass man so in einem Job festsitzt. Weißt du, dann arbeitest du 20 Jahre lang bei der Volksbank unter Eschbach, ja. Und dann macht auf einmal die Filiale dicht und du hast nie irgendwie was anderes gesehen als diesen einen Arbeitsplatz mit den 25 denselben Kollegen, die du immer nur gesehen hast. Hast also überhaupt kein Netzwerk nach außen. Kannst niemanden anrufen, kannst niemanden fragen, kennst niemanden in einer anderen Stadt, der dir vielleicht irgendwie mal, keine Ahnung, 2 Wochen lang ein Sofa zur Verfügung stellen kann, damit du dir da irgendwie einen neuen Job suchen kannst. Dann hast du es schwer. Aber ich glaube, wenn du immer beweglich bleibst im Kopf, ich glaube nicht, dass das so problematisch sein kann. Und vor allen Dingen nicht, solange man jung ist. Was mich halt so ankotzt, ist dieses, weißt du, ich meine, du bist 19 und dir haben sie echt schon erzählt, du müsstest hier wahnsinnige Angst vor deiner beruflichen Zukunft zu haben. Alter, du bist 19.
Ich weiß.
Ja, das ist halt nix. Das finde ich halt immer so krass. Du kannst mit 30 nochmal irgendwie ein neues Studium anfangen und bist dann mit 35 fertig und bist immer noch jung.
Ja.
Das ist ja der nächste Witz. Weißt du, so, die Leute, die werden 90 und älter. Da bist du mit 30, bist du sogar mal ein Drittel so alt wie die. Pff, kann man doch drüber lachen.
Ist eine schöne Vorstellung.
Ja. Ja, oder?
Eigentlich ist es schön, so alt zu werden. Wenn man weiß, dass man, wenn man schon mit 30, dann erst ein Drittel des Lebens. Ja.
Also schön ist zu wissen, dass man so alt wird, wenn man davon ausgehen kann, dass man genug Kohle hat und gesund bleibt, ne?
Okay.
Ja. Arm und krank ist es halt auch scheiße. Also halt irgendwie so, sitzt halt den ganzen Tag taubenvergiftend im Park, weil du nichts anderes zu tun hast. Ist das auch nicht so der Hit?
Nee, nicht wirklich.
Wie kommen wir denn da jetzt wieder raus? Ah ja, die Faulheit, die du eben angesprochen hast. Ich glaube ja, dass Faulheit ein Ding ist, dass, wenn man das richtig einzusetzen weiß, sehr nützlich sein kann. Das führt dann nämlich dazu, dass man auf dem kürzesten Weg und auf dem bequemsten Weg eine sinnvolle Lösung für Probleme findet. Das heißt, es könnte sogar noch sein, also wenn du die richtige Branche findest, sag ich mal, oder die richtige Neigung ausbildest, könnte es sogar sein, dass deine Faulheit dir nützlich ist, weil du weniger arbeiten musst für den gleichen Erfolg.
Also der Wunsch nach wenig Bewegung bewirkt, dass ich mir die bequemste Lösung und die einfachste Lösung raussuche. Das kann gut sein. Also ich weiß nicht, ob ich das so bei mir so raussuchen würde, aber meine Faulheit beschreibt sich eher dadurch, dass ich weiß, ich müsste jetzt was tun. Und eigentlich sage ich mir, recht interessiert mich nicht, ehrlich nicht.
Ja. Hat's geschadet?
Nee, ich habe alle Fragen beantwortet und rechne, gut, mit unter 2, das heißt irgendwie 1, bla bla bla. Es hat nicht geschadet. Aber ich konzentriere mich halt auf die Sachen, die mir Spaß machen.
Mhm.
Das jetzt schon, bei so trivialen Sachen eigentlich, wo ich mich nur eine Stunde hinsetzen müsste, sagen würde, okay, ich setze mich jetzt vor dieses Skript und lies mir das einmal durch.
Mhm.
Das habe ich heute Morgen gemacht. Meine Eltern sind in Urlaub gefahren, die habe ich verabschiedet. Dann habe ich mich hingesetzt, ein Käffchen getrunken um 5 Uhr und habe dann angefangen, das Skript durchzublättern vor der Klausur. Das war's.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es aber der richtige Weg ist.
Wieso nicht?
Ja, weil es mir andere Leute gesagt haben, dass es nicht der richtige Weg ist. Ja, du dürftest recht haben, dass andere Leute das wirklich versaut haben, mir zu sagen. Entspann dich.
Ja, also es ist doch eigentlich, du wirst die Klausur bestanden haben, denke ich.
Ja.
Wo ist das Problem?
Na, vielleicht, das stimmt nicht. Immer wenn ich auf der Arbeit irgendeine Art von Druck erfahre, zum Beispiel andere Leute werden eingestellt, zum Beispiel haben wir jetzt einen relativ jungen Mann eingestellt, der 29 und hat einen Master und macht eigentlich die Aufgaben, die ich früher gemacht habe mit meinem noch nicht Bachelor. Der steht in Konkurrenz zu mir und nimmt mir praktisch meinen Job weg. Ich hatte wirklich ernsthaft Sorgen, dass ich entlassen werde, einfach weil ich nicht mehr gebraucht werde.
Ja gut, aber das hättest du doch auch
sofort
nicht...
Sofort meine Kontakte und hier war das nochmal, wie heißt der Typ? Und schnell nochmal bei irgendeiner anderen Bank gucken, was gibt es da für Jobangebote. Also man kann nicht einfach mal sagen, gut, hier, ich bin jetzt da, da wird schon nichts passieren.
Mhm.
Weil die haben mich eingearbeitet. Ich bin ein eingearbeiteter Mitarbeiter, die finden mich auch ganz okay, hoffentlich.
Mhm.
Warum sollten die mich entlassen? Trotzdem sage ich mir immer, oh Gott, jetzt ein neuer.
Angenommen, du hättest dir jetzt für diese Jura-Klausel den Arsch aufgerissen. Was hätte das denn jetzt an der Situation mit diesem Typen mit dem Master geändert? Der im Übrigen 29 so einen Master hat. Mit anderen Worten, du hast noch 10 Jahre Zeit, Halligalli zu machen. Hauptsache, du hast in 10 Jahren den Master.
Ja.
Dann kannst du solche Jungs wie dich, die dann 19 sind, in Angst und Schrecken versetzen. Und wer weiß, wie der Typ mit dem Master seine Jura-Klausur im Bachelor gemacht hat.
Ja, am Ende hat es keine Auswirkung.
Ja.
Was du am Anfang nochmal gesagt hast,
bin
nicht
mir
am Anfang.
Ich bin
wir
mir sehr sicher.
Länger dran bei der Diskussion.
Ich bin mir sehr sicher, dass es am Ende des Tages, wie man so schön sagt, also abends, ist auch übrigens auch immer schön, wenn dann irgendwie so Leute kommen und sagen, ja, am Ende des Tages, und dann fragen wir, also abends jetzt? Also letztlich glaube ich, geht es um was anderes als darum, eine tolle Jura-Klausur geschrieben zu haben. Und ich glaube auch, dass Personaler, die wirklich was im Kopf haben und die wirklich auch ein Interesse am Unternehmen haben, dass die auf was anderes achten als auf nur gute Noten.
Würde es dir denn eigentlich, also worum geht es dir? Geht es, ich habe ja gesagt, mir ist wichtig Genuss, auf der Terrasse zu sitzen, den Blick schweifen zu lassen, einen frisch gerösteten Kaffee zu trinken und einen Wein, den es dann nicht mehr gibt auf der Welt, weil dann ist er leer getrunken, und einen fantastischen Käse aus dem Käsekeller in
Blau-Sereta.
Aus dem Rheingau.
Ich habe einen Käse gegessen, ich habe den coolsten Käse meines Lebens, habe ich letztes Jahr gegessen. Der heißt Blau-Sereta und kommt aus, habe ich vergessen, irgendwo aus Katalonien.
Okay.
Und ist ein, im Grunde ein total durchgetrockneter Roquefort, wenn man so will. Also das ist ein Hartkäse, der Hammer. Ich bin wirklich auf die Knie gegangen vor dem Geschmack.
Oh.
Ja, sowas ist total...
Wenn du in Frankfurt bist, lade ich dich ein. Es gibt einen Markt, wo ein sehr, sehr guter Käsehändler ist.
Okay, das ist ein Deal. Was, du meinst, wie ich mein Leben gerne, wie ich mir mein Leben vorstelle?
Ja, wär dir Genuss genauso wichtig?
Nein, also, ich will meine Ruhe nicht. Haben. ich will meine Ruhe haben, also ich möchte gerne im einzigen Haus an der Bucht wohnen. Ich möchte genug Kohle haben, um immer ein Glas Riesling da stehen zu haben. Ich will meine Frau und meine Kinder da haben. Ab und zu mal ordentlich feiern gehen. Nee, ich bin eigentlich, ich glaube, so insgesamt bin ich dann, wäre ich dann sogar eher noch halbwegs bescheiden. Obwohl das dann in der Summe wahrscheinlich auch furchtbar viel Geld kostet. Ich hätte zum Beispiel auch gerne so einen VW-Bus, weißt du, so ein Wohnmobil-Bulli. Ja. Ja, aber hauptsächlich einfach meine Ruhe haben. Ich wäre gerne, also es würde mir wahrscheinlich reichen, komfortabel zu leben, ohne getrieben zu sein. Ja, und einfach mal wegfahren ist halt cool. Einfach mal in den Bulli setzen, feiern gehen. Ja.
Das machen jetzt meine Eltern, die sind fast 60.
Die gehen feiern?
Die haben sich vor 2 Wochen, nein,
ach so.
Gott sei Dank nicht.
Das ist aber also, cool gefunden. So, ey, Mama, warum
sie guckst? Ja sonst abends abholen, oder?
Mama, so. Warum hast du so große Pupillen?
Nee, die haben sich jetzt vor 2 Wochen entschlossen, die fahren jetzt in Urlaub und haben das Zelt eingepackt.
Ein Zelt?
Die sind heute Morgen los.
Respekt.
Gefahren, ja. Das ist so Familientradition.
Ja, sehr gut.
Ich mache seit mehreren Jahren Witze über das Alter meiner Eltern.
Mhm.
Und täglich. Die sind so entspannt damit, dass das fast schon beängstigend ist. Und wenn ich mir überlege, ich bin 19 und sage mir, 60, ja super. Nächstes Jahr bist du 60, Mutter. Das ist schon ein bisschen absurd.
Wieso?
Aus meiner Sicht ist das absurd.
Ach so, weil eigentlich gehört die, eigentlich sollte sie mal lieber im Schaukelstuhl sitzen und stricken.
Genau, stattdessen
und sagen,
arbeitet
ja.
Als Selbstständige und zwei Praxen, eine Firma und immer mehr und so langsam wird es weniger, weil es einfach auch nicht mehr geht.
Aber das ist doch eigentlich auch ätzend, oder? Eigentlich will man doch irgendwie was machen. Eigentlich will man doch einfach nur genug, also man will bescheiden sein. Das wäre, ich glaube, mein Wunsch wäre oder mein größter Traum ist, bescheiden zu sein, Bescheidenheit zu lernen. Das kriege ich nicht hin.
Sich mit dem zu, ja, in,
mich mit
ja,
dem zufrieden geben,
was man gerade so hat.
Genau.
Oder, also der Bestand, den du gerade hast.
Genau. So wie die Merkel. So keine große Vision, sondern schön das verwalten, was da ist. Ja, also das ist so, genau. Also das fände ich cool, wenn ich das könnte. Aber kriege ich nicht hin.
Ich glaube, dazu bin ich mit 19 Jahren schon verdorben genug, um zu sagen, ohne Entwicklung wird es eine Katastrophe. Also das wurde mir eingebaut. Entwickel dich weiter. Immer guck, da ist noch eine Fortbildung. Ich habe überlegt neulich, ob ich nicht eine Fortbildung machen soll. Die kostet 2.200 €.
Mhm.
Aber das kann man ja mal machen. Dann gibt es eine Entwicklung nach vorne, das ist dann ein Alleinstellungsmerkmal und so weiter.
Mhm.
Statt zu sagen, ja, ich bin Student, ich war noch nie feiern in meinem Studentenleben. Doch, 2-mal, okay. Aber
ja, mach
jetzt
mal.
Nicht.
Gibt es die Excalibur noch? Die war früher immer da unten in Hessen.
Ich wüsste nicht. Ich bin nicht so arg in der Clubszene noch vernetzt.
Mhm.
Das ist bestimmt wundervoll. Das Problem ist, dass ich gelernt habe durch
Ja, oh, nee, mein, ist mittlerweile und, auch in Norddeutschland.
Wein trinken und Käse essen ist die Party, die ich lebe.
Ja, die ist auch cool. Das, die kann man vor allen Dingen, kann man die oft machen. Also mal so richtig feiern gehen, das geht halt irgendwie auch nur alle paar Wochen mal oder alle paar Monate mal. Ja.
Und eigentlich finde ich das super, wenn man an einem, was haben wir heute? Montag. Mhm. Wenn man Montag nach einer Klausur da sitzt und sich nachmittags denkt, ich lege mich jetzt in die Sonne, warte bis 19 Uhr, dann mache ich mir ein fantastisches Abendessen, gehe in den Keller, guck, was so für eine Flasche Wein rumliegt, mach die auf, setze mich auf den Balkon und warte einfach bis
du betrunken bis
mir was anfällt.
Also, bis du besoffen bist. Gerade jetzt, ja, wo du das erzählst, fällt mir ein, dass ich noch 6 Flaschen offen im Kühlschrank habe.
Ah, ja, durch die Sendung.
Durch die Sendung letzte Woche, genau. Weil ich für alle anderen, die sich jetzt fragen, was ist hier los? Ich habe letzte Woche eine Sendung gemacht, in der wir 6 Flaschen Wein verkostet haben. Und die habe ich halt alle einfach mal zugemacht, teilweise evakuiert und in den Kühlschrank gestellt, weil ich wissen will, wie die sich entwickeln. Jetzt habe ich halt 6 Flaschen Rosé, davon 2 Schaumwein-Rosés dabei. Und der eine ist einer der spektakulärsten Schaumweine, die ich bisher getrunken habe.
Ich muss die Sendung noch vollständig hören. Ich habe es nicht ganz geschafft.
Ja, musst du mal machen.
Das würde mich interessieren.
Naja, aber das, ich weiß nicht.
Das macht mir total viel Spaß.
Glaub
aber ich sehe, ich kenne keinen Studenten, der jetzt sagen würde, oh Junge, das ist eine super Idee, lass mal Wein trinken gehen.
Ach, da kannst du die Leute super anfixen mit. Du musst denen einfach nur mal irgendwie, das ist so, ich habe das mit meiner Freundin auch gemacht. Die hat auch so, oh ja, ich trinke gerne den und den Rotwein. Und ich fand die halt immer so ein bisschen flach und ein bisschen doof, die Weine. Und dann habe ich irgendwie mal, was war denn das? Das war ein, warte mal, was ist ein Wagner Stempel, ein großes Gewächs? Also auch schon ordentlich gekostet, also weit jenseits der 20 Euro die Flasche. Hingestellt und gesagt, hier, Riesling hier. Und dann meinte sie, okay, das, jetzt bin ich halt versaut. Also einfach, musst halt einfach nur den Leuten, die nichts damit anfangen können, mal so, mal einen ernsthaft geilen Wein hinstellen. Und dann, damit fixt man sie eigentlich alle an, finde ich immer. Das macht mir immer einen Spaß, die Leute zu versauen. Ja?
Was ich ein schönes Gefühl finde, ist, ich habe heute, das kann man ja mal erwähnen, eine Flasche Silvaner 2010 von Köhler aufgemacht. Hm. Die hat mir der Herr Raffel zugeschickt.
Köhler ist gut.
Der hat ja aufgehört, Wein zu machen. Und das ist wirklich die letzte Flasche, die ich habe und die wahrscheinlich auch noch nicht verkauft ist und bei irgendwem im Keller rumliegt, von diesem Herrn, der mal Wein gemacht hat. Das ist fantastisch. Das gibt es jetzt nicht mehr.
Ja.
Das wird es auch nicht mehr geben. Dieses einmalige Gefühl ist schon immer was Schönes. Und das immer wieder zu erleben, ah, dieser Moment, das ist der letzte Schluck von dem Wein, der war fantastisch. Aber das kann man aus meiner Sicht dem gemeinen Studenten einfach nicht beibringen.
Ich glaube schon. Das hat bei uns damals auch funktioniert. Im Zweifelsfall musst du es halt anders verkaufen. Im Zweifelsfall darfst du halt nicht hingehen und sagen, ja, hier, guck mal, toll, interessante Welt, die Weinwelt, kann man toll was entdecken. Sondern musst halt sagen, so, ja, damit kannst du dich halt, also das muss natürlich auch unterschwellig passieren, damit kannst du dich halt super vom Pöbel abgrenzen.
Also,
zack, hast du sie, damit kriegst du die Leute immer. Stimmt, wenn du in Frankfurt, hast du ein Auto?
Die großen Erwachsenen.
Genau, hast du ein Auto?
Ich habe ein Auto, ja.
Dann fahr doch mal durchs Mittelrheintal und klapper da die Weinhändler ab und die Weingüter. Das macht Spaß.
Fährst du schön
Vollgas, einfach Vollgas, die 66, glaube ich, raus bis Rüdesheim. Da fährst du dann runter an den Rhein und dann fährst du mal rechts hoch in die Weinberge und holst dir überall eine Flasche.
Ich bin mal in der Lorelei vorbeigewandert. Das war auch sehr schön. Hm. Einfach die Weinberge zu sehen und das war im Oktober, also bin ich dann in die fast abgeernteten Weinberge gegangen und habe dann, naja, nicht händeweise Trauben noch rausgeholt, aber so, dass man überall mal probieren konnte, das war fantastisch.
Ist das nicht was cool, dass Riesling-Trauben...
Wenn wir jetzt schon mit Tipps um uns werfen, ja, dann empfehle ich dir das schöne elsässische Dorf Mittelbergheim.
Mhm.
Das liegt von Frankfurt aus 250 Kilometer entfernt, von Straßburg sind es 20. Das ist fantastisch. Das besteht nur aus Winzern. Da gibt es einen sehr spektakulären, der schwefelt kaum noch. Ich habe unten im Keller einen liegen von diesem Winzer, der heißt Reach. Der hat noch Sediment drin. Das ist ein Weißwein und er ist orange und hat Sediment drin. Mhm. Und schmeckt seltsam, aber total spektakulär.
Klingt nach so Vin Naturel, also Naturwein.
Genau,
ja.
Das hat total viel Spaß gemacht. Auch wieder eine Sache, die ich mir für die Zukunft wünsche. Einfach nochmal, einfach wieder runterfahren und sagen, ja, ich kaufe jetzt nochmal 6 Kisten ein. Meine Eltern haben mir gesagt, okay, wir vertrauen dir. hier, du kriegst jetzt das große Chefauto.
Hm.
In Firmenwagen. Und dann fährst du da runter und dann kaufst du mit so und so viel Geld, kaufst du jetzt einfach Kästen. Und ich kam mit einem richtig vollen Kofferraum zurück, nach 3 Tagen.
Ich kenne das.
Und es war fantastisch. Dann saß ich im Keller und wir hatten nicht genug Weinregale, um das alles zu verstauen.
Ja, dann musst du halt nochmal Weinregale kaufen gehen. Ne?
Genau, ja. Aber es macht total viel Spaß. Das ist, ist ein wunderschönes Gefühl.
Ja. Ich kenne das. Ich habe das
auch nur, wenn man Geld hat.
Ich habe, als ich in Frankfurt gewohnt habe, hatte ich halt so ein Cabrio, so eine Bacchetta und habe halt nachts gearbeitet und bin immer mittags aufgewacht. Wenn das Wetter schön ist, habe ich mir Dach auf und bin ein bisschen mit dem Ding rumgefahren. Und da bin ich halt echt total oft echt wirklich Vollgas bis Rüdesheim, dann runter an den Rhein und dann mal so hier in Eltville vorbei, dann so, ne, die was es da so gibt, wie heißt denn Johannesberg und dann immer weiter bis Lahnstein, da dann rüber über den Rhein und auf der anderen Seite zurück. Und hab dann überall bei Winzern angehalten, was probiert und hier noch ein Karton. Und ich bin echt total oft mit einem rappelvollen Auto, das ist halt so ein winziger Zweisitzer gewesen, Kofferraum voll, Beifahrersitz voll, nach Hause gekommen. Das war immer sehr lustig, stimmt. Das ist ein sehr geiles Gefühl. Auch weil das so, ja, ist auf so eine, ja, dadurch, dass das hinten dran ein Genuss hängt, ist es, finde ich, auf so eine liebenswerte Weise bescheuert.
Ja, weil eigentlich ist es, man könnte auch Wasser trinken, man könnte auch Saft trinken, aber dieser besondere Genuss, also für mich ist eine Flasche Wein was Besonderes, weil dann setze ich mich hin und trinke diese Flasche Wein.
Mhm.
Und dann trinke ich nur diese Flasche Wein oder esse was dazu, aber das ist nicht so wie, Fernseher an, Weinflasche auf, mit Wasser gemischt und dann saufe ich mir die Flasche Wein einfach hinter die Birne.
Ja.
Sondern es ist was Besonderes. Ich finde, das Besondere ist schön, gerade auch wenn man es teilen kann. Und das fällt mir noch schwer. Also mit anderen Leuten das zu teilen.
Ach so, strukturell fällt dir das schwer. Nicht, weil du nicht gerne teilst, sondern weil du niemanden hast, mit dem du teilen kannst oder nur wenig Leute
genau.
hast, mit dem du teilen kannst. Okay.
Ein schönes Beispiel ist eine Freundin, ich war mit ihr in Berlin letztes Jahr und sie hat wenig Geld. Die wollte da hin, um einen Poetry Slam mitzumachen und der ist dann ausgefallen und wie das dann so ist, die ist trotzdem nach Berlin gekommen. Ich habe mich für eine Unterkunft eingesetzt, habe das alles übernommen. Am Ende, das kann man doch nicht machen, nein, übernimm das nicht, komm, ich bezahle das. Statt das einfach hinzunehmen und sich einfach zu freuen, um Wein zu trinken, da zu sitzen, was weiß ich, in einer Weinbar in Berlin. Es gibt mittlerweile ja echt viele und tolle.
Jo.
Und das einfach zu genießen, wird schnell nochmal diskutiert, wer jetzt heute den Abend bezahlt, was ich als super anstrengend erlebe.
Ja.
Aber ich glaube, das ist was ich von meinen Kollegen geerbt habe oder allein durch den Umgang mit Erwachsenen, die selber ihr Geld verdienen. Die kümmert es am Ende nicht, ob du das bezahlst oder sie. Das ist ein, mal bezahlt er das, mal du. Man regelt das untereinander und man ist nicht.
Ja, so, aber das ist eher so typisch deutsch, ne? Also dieses, 5 Leute sitzen am Tisch, der Kellner kommt und alle zücken ihr Portemonnaie und jeder will seinen Teil bezahlen. Das kenne ich eigentlich auch nur aus Deutschland. Also sobald du irgendwo im Ausland bist, ist halt irgendeiner zahlt halt und ja, wie du schon sagtest, die anderen zahlen dann andermal.
Stimmt. Das in Osteuropa ist es so, dass man als Deutscher dann nie bezahlt oder so gut wie gar nicht. Das ist auch noch ein Erlebnis wert. Ich empfehle dir sehr, nach Rumänien zu fahren.
Nach Rumänien?
Das ist fantastisch. Da gibt es so schöne Gegenden wie das Donaudelta.
Bukarest ist in Rumänien, ne?
Bitte?
Bukarest ist doch in Rumänien, oder?
Genau, ja.
Ich wollte immer mal nach Bukarest. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum. Aber irgendwie.
Das ist schön. Also man muss sich ein bisschen an den Schmutz, an den Rändern gewöhnen, aber das ist wie wenn man durch Tschechien fährt. Also da gibt es auch die sehr hässlichen Industrieorte, die alle schwarz sind.
Hm.
In Bukarest gibt es sehr schöne Gebäude, gibt es ein paar hässliche, aber die Menschen sind halt so unfassbar offen. Und als Deutscher hat man auch gar kein Problem, wenn man in die richtigen Regionen fährt, wie Cluj-Napoca, also Klausenburg zum Beispiel. Das ist ein. Ja, da haben früher mal Deutsche gewohnt, die können fast alle Deutsch. An der Universität in Klausenburg wird auf Deutsch teilweise unterrichtet. Die Leute sind offen, die grüßen einen. Es gibt einen wunderschönen Ort, wir gleiten so vom Thema ab, aber egal.
Ja.
Der heißt Viscri. Und Viscri ist ein Dorf in Rumänien, das hat Weltkulturerbe-Status. Weil da gibt es ein Kloster oder eine Kathedrale. Kathedrale, aber eine Kirche, die besonders wertvoll ist. Und das ist wirklich ein wunderschönes Dorf. Das hatte zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, noch keine Elektrizität und auch noch keine Kläranlage. Da sind wir dahin, haben uns hingesetzt, da gab es Leute, die wir kannten, und die haben uns dann aufgenommen, und dann saßen wir davor dem Haus an der Hauptstraße, und dann hat auf einmal die Kirche geläutet. Und dann kamen von alleine Pferde und Kühe ohne menschliche Anweisung einfach in das Dorf hineingelaufen und haben sich vor die passenden Stelle gestellt und gewartet, bis die Tür aufgeht.
Braves Vieh.
Dieses Bild im Kopf ist so präsent, obwohl das schon ein bisschen jetzt her ist.
Ja.
Das geht mir nicht aus dem Kopf. Das ist das Bild von Idylle und von dieser Absurdität eigentlich, mitten in Europa zu sein, dem weit entwickelsten Fleck Erde wahrscheinlich.
Du hast also, um mal auf das Thema der Sendung zurückzukommen, du hast also im Grunde mit deinen 19 Jahren schon eine sehr gute Vorstellung davon, wie du eigentlich leben willst.
Ja.
Fällt mir gerade so auf.
Lebe ich auch einen Teil meines Traums, ja.
Ja.
Was mir natürlich ein bisschen Angst macht, weil ich sage, gut.
Was kann da noch kommen?
Ja, eigentlich. Was passiert jetzt? Was kommt noch bei rum in meinem Leben?
Meine
Wünsche entwickeln sich ja weiter.
Ja, aber trotzdem, Es gibt ja so bestimmte Basisbedürfnisse oder sowas. Ich kenne das, ist bei mir, ich kenne das von mir auch. Also ich mache jetzt gerade hier mit dir genau das, was ich am liebsten mache. Also ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, mit Menschen zu reden. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Und das ist auch was mich ein bisschen in Unruhe versetzt, weil ich denke so, ja, ich muss aber noch 25 Jahre. Kann ich das noch 25 Jahre machen? Wollen Leute noch 25 Jahre lang mit mir reden, und sind andere, die dabei zuhören, bereit, mir dafür eine Mark zu geben oder einen Euro oder womit auch immer wir in Zukunft bezahlen?
Mhm.
Drachmen. Also das finde ich kann das absolut nachvollziehen. Also wenn ich mit 19 schon angekommen gewesen wäre, das hätte mich so richtig nervös gemacht. Ja. Andererseits kannst du halt echt dann nochmal mit 40 was komplett anderes machen. Holzfäller.
Also ich meinte das ernst, als ich vorhin gesagt habe, Sozialarbeiter oder Betreuer in einem Kinderheim, das sowas Ähnliches mache ich seit meiner Kindheit an. Mein Vater hat mich immer mitgenommen.
Mhm.
Und das ist so nah für mich, das ist so Alltag, das könnte ich mir wirklich ernsthaft vorstellen, einfach zu sagen, gut, Bankwesen, das habe ich jetzt mal erledigt. Jetzt gucke ich mir das an. Ich weiß, wie das aussieht. Ich weiß, wie Kinder sind. Ich weiß, wie diese, also am liebsten arbeite ich mit 11- bis 17-Jährigen zusammen. Also ungefähr das, was ich in den letzten 7 Jahren selbst durchlebt habe. Nur, dass sie eine andere Ausgangssituation hatten. Also Vergewaltigung, Misshandlung, ähnliches. Aber ich weiß, wie pubertierende Jungs sind. Es macht total viel Spaß, das nochmal zu sehen. Auf einer ganz anderen Sicht. Das wäre, ja, du hast gerade auch einen meiner Wünsche formuliert, einfach immer offen zu bleiben, zu gucken, ja. Vielleicht bleibt noch was übrig.
Das wird übrigens
sozialen Aspekt in meinem Leben, dass ich da einfach nochmal reingucken kann.
Offen zu bleiben wird zunehmend schwieriger. Je älter du wirst, desto schwieriger ist es, offen zu bleiben. Das fällt mir.
Weil es die Zwänge gibt und
weil. Ja, nee, weil man gibt. Auch, weil man wird halt komisch. Wenn man älter, mit jedem Jahr, dass man älter wird, wird man ein bisschen komischer und gnadenloser, sag ich mal. Und irgendwann sitzt man am Fenster und zeigt Falschparker an.
Ja.
Ich dachte, du bist jetzt umgefallen vor Schreck oder sowas. Joshua.
Nee, ich kenn das.
Jetzt haben wir so lange miteinander gesprochen, und müssen doch Nachrichten machen. Und danach kommen dann noch Felix und Christian dran. Ich danke für deinen Anruf.
Ich danke dir auch.
Eine gute Nacht. Tschüss.
Tschüss.
Ihr hört den Blue Moon auf Fritz, und das Thema heute Abend ist die Frage, wie wollt ihr eigentlich leben? Wie wollen wir eigentlich leben? Was für eine Welt hättet ihr denn gerne in der Zukunft für euch und möglicherweise ja auch für alle anderen? 0331 70 97 110.
Fritz.
Blue. Ich bin Holger Klein und das Thema ist die Frage, wie wollt ihr leben? Also für euch und vielleicht auch für die anderen und das natürlich in der Zukunft, falls ihr nicht schon in eurer eigenen Zukunft lebt und genau das Leben gefunden habt oder das Leben lebt, das ihr immer leben wolltet und euch kein besseres vorstellen könnt als das, was ihr gerade habt. Ich finde das, ehrlich gesagt, fände ich das unvorstellbar, aber möglicherweise belehrt ihr mich hier eines Besseren. Es geht hier weiter mit Christian. Hallo Christian.
Ja, guten Abend, Herr
Christian,
Klein.
Christian, was für ein Leben willst du leben, Herr Christian?
Herr Christian, das ist gut. Entschuldigung. Also ich würde mir wünschen, dass ich und alle Leute, die ich kenne oder sogar alle Leute der Gesellschaft in Zukunft jemanden haben, den sie pflegen können, und zwar zu Hause.
Eigentlich ist das Moment, also du wünschst, dass jeder mal jemanden pflegen muss, sozusagen.
Ja, ja, genau.
Warum?
Warum? Weil ich gesehen habe, dass in Pflegeheimen und anderer Orts, wo sich so Leute aufhalten, dass es da nicht so besonders gut zugeht.
Aber wäre da nicht eine Welt wünschenswert, in der es in solchen Heimen gut zugeht?
Ja, das Thema hatten wir ja vorhin schon mal. Ja, schwierig, ne? Die Leute verdienen wenig, sind im Prinzip überfordert und den kann man eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Ich denke, das ist eher ein politisches oder gesellschaftliches oder vielleicht sogar bloß ein vorgesetzten Problem.
Dieses Thema Angehörige pflegen, das ist so mein persönlicher Angstgegner. Darum stöhne ich gerade so oder ringe gerade so mit mir, ob ich diese Idee gut finden sollte oder nicht. Warum findest du die Idee gut? Pflegst du selber jemanden oder hast
ja,
du?
Ja, ich pflege zurzeit meine demenzkranke Oma zu Hause, zusammen mit meiner Mutter. Also was ihre Tochter ist praktisch. Ja, und wir haben es manchmal nicht leicht, aber wir sehen im Endeffekt, dass es ihr hier am besten geht. Also dass es ihr nirgendwo anders so gut geht wie hier zu Hause.
Wie ist das? Also was für ein Aufwand müsst ihr da treiben? Braucht ihr rund um die Uhr Betreuung?
Naja, wir stemmen alles 24 Stunden alleine, also am Tag. Ich mache jetzt zum Beispiel gerade Nachtschicht, deswegen habe ich jetzt die Möglichkeit, mit dir zu telefonieren. Mhm. Ja, ich passe jetzt auf praktisch, dass wenn sie wach wird, jemand da ist, dass sie auf Toilette kann, weil sie in der Nacht immer auf Toilette muss zum Beispiel.
Nachtschicht heißt, du bist jetzt die ganze Nacht wach, oder?
Naja, ich versuche dann schon ein bisschen zu pennen, weil sonst würde man das ja auch nicht aushalten. Ja, also ich leg mich da ein bisschen hin, ich habe ein Babyfon hier liegen und höre die dann halt, wenn die sich meldet, so.
Bist du überhaupt noch in der Lage, dein eigenes Leben zu leben oder dreht sich alles um deine Oma?
Das frage ich mich inzwischen langsam auch.
Oder ist deine Oma dein eigenes Leben? Das kann ja auch sein.
Nee, ist es eigentlich nicht. Mein eigenes Leben geht eigentlich in irgendwie in eine andere Richtung, aber das stelle ich gerade so weit zurück, dass es Oma gut geht.
Macht dich das glücklich? Macht dich das zufrieden?
Das macht mich glücklich und zufrieden. Irgendwie, auf eine Art und Weise, die ich mir vorher so nicht vorstellen konnte. Also.
Und du hast nicht das Gefühl, dass du was verpasst, beispielsweise?
Nö, gar nicht. Ich habe ja mein eigenes Leben, läuft ja parallel dazu. Also dadurch, dass meine Mutter halt noch mit hier ist, kann ich ja auch gelegentlich mal mein eigenes Leben leben. Ohne Oma im Hinterkopf zu haben.
Wie sieht dein eigenes Leben aus? Gehst du arbeiten?
Nee, das im Moment gerade nicht. Das würde auch nicht gehen, glaube ich.
Und da geht dir dann auch kein Amt auf den Sack und sagt hier...
Ich weiß nicht, ob ich das... Ja, ich sag's einfach. Ich bin halt berentet und weil ich selber Probleme habe. Aber seitdem ich diese ehrenamtliche Tätigkeit praktisch übernommen habe, hat sich das mein Problem auch gebessert. Dadurch, dass ich wieder regelmäßig was zu tun habe.
Weswegen bist du berentet?
Psychische Probleme.
Aha.
Ja.
Und jetzt hast du einen Sinn im Leben und deine Psyche stabilisiert sich dadurch, oder wie?
Ja, so ungefähr kann man das sagen, ja.
Was hast du vorher gemacht?
Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Mechatroniker. Hätte auch gerne eigentlich in dem Beruf gearbeitet, aber dann kam eben die Krankheit oft genug dazwischen. Hab dann hier und dort gejobbt, verschiedene Sachen gemacht. Ja, es war eigentlich immer die Krankheit ein bisschen im Weg. Und durch dieses familiäre Umfeld, wo man auch dann Rücksicht nimmt, dass ich nicht so viel Druck verkrafte vielleicht,
Darf ich fragen, was für
komischerweise.
Darf ich fragen, was für eine Erkrankung das ist?
Das ist schizoaffektive Störung, nennt sich das. Und zwar ist das manisch-depressiv, falls ihr das was sagt.
Ja.
Und aber kann auch sein, dass es psychotisch wird, also Halluzinationen und so. Also hatte ich alles schon. Meistens nicht alles auf einmal, aber alles so gemischt.
Das ist halt so eher Mechatroniker, das ist zwar vielleicht ein interessanter Beruf, aber wirklich sinnstiftend ist es nicht, oder?
Nee, es ist so ein Mischding aus allen möglichen Branchen halt, ne? Es ist so.
Und ich finde das ganz interessant. Würdest du sagen, also ist das ein sehr individuelles Ding, oder würdest du sagen, dass jeder, der psychische Probleme hat, vielleicht ganz gut damit aufgehoben wäre, einen wirklich sinnvollen Job zu machen, eine wirklich sinnvolle Tätigkeit auszuüben?
Das ist auf jeden Fall auch ein ganz großes gesellschaftliches Problem, finde ich. Also Behinderte werden ja angeblich so gut integriert und ich finde, das findet überhaupt nicht statt. Also kaum. In den seltensten Fällen.
Ich halte das ja häufig für eine schlechte Idee, dass wir die Wehrpflicht abgeschafft haben, weil wir dadurch auch den Zivildienst abgeschafft haben.
Ja, das stimmt. Bin ich der gleichen Meinung.
Das wollte ich jetzt fragen, ob das, weil man dadurch natürlich auch in Berührung mit solchen Aufgaben und solchen Arbeiten kommt.
Ja.
Und dann eventuell da hängen bleibt, beziehungsweise auch die Berührungsangst vor solchen Jobs verliert. Wie lange pflegt ihr eure
Also wir sind jetzt genau ziemlich genau ein Jahr, am 1. August war es ziemlich genau ein Jahr jetzt.
Ja. Gibt es eine Prognose?
Wie?
Ja, wie lange das noch geht? Also wie lange, also ne, weil es führt ja
noch leben,
es
ne?
führt ja klar, aber es führt ja notwendigerweise zum Tod.
Ja.
Wie weit ist sie davon entfernt? Weiß man das?
Boah, nee, kann man nicht sagen. Also die hat ein starkes Herz, sie kann noch ziemlich lange leben. Die ganze Familie ist ziemlich alt geworden. Also ihr Vater und ihre Mutter und
ja. Aber die Demenz, die geht ja irgendwann,
Ja, irgendwann werden wir das vielleicht nicht mehr schaffen. Halt. Dann müssen wir wohl oder übel das dann irgendwie wieder abgeben, aber solange wie wir das rocken können, probieren wir das halt.
Mhm. Als du erfahren hast, dass du jetzt deine Großmutter pflegen musst, wie hast du da reagiert?
Das ist, also eigentlich muss ich dazu sagen, das war vornherein gar nicht so geplant, dass ich die pflegen soll.
Mhm.
Die sollte so mehr unterstützend da sein, weil es ja auch ziemlich kompliziert und komplex ist und auch schwere körperliche Arbeit im Endeffekt. Und bin dann so reingerutscht, dadurch, dass die Hauptpflegeperson eigentlich abgesprungen ist, weil sie es nicht konnte.
Ja.
Ja. Ja, so ist das eigentlich gelaufen. Aber jetzt habe ich deine eigentliche Frage leider vergessen.
Die Frage war, wie du darauf reagiert hast. Also, weil das ist ja dann doch ein gravierender Einschnitt irgendwie im Alter.
Ja, ein gravierender Einschnitt, ja. Es war eine totale Umkrempelung meines Lebens im Prinzip. Tja, wie habe ich darauf reagiert? Ich habe es einfach gemacht. Ich habe es auf mich zukommen lassen und habe probiert und gemacht und habe auch immer wieder dazugelernt.
Mhm.
Und jetzt läuft es eigentlich ganz gut.
Wenn deine Oma irgendwann mal nicht mehr lebt,
ja.
Was machst du dann?
Ja, das ist gut.
Ich hab mal jemanden interviewt, der auch seine Mutter pflegt, beziehungsweise seine Schwiegermutter zusammen mit seiner Frau.
Mhm.
Und der hat schon feste Pläne für den Tag, an dem sie verstirbt.
Mhm.
Oder für danach.
Ja, aber es ist irgendwie ein bisschen makaber. So, naja, ja, man muss sich schon Gedanken drüber machen, weil sonst fällt man ja wieder ein tiefes Loch irgendwie, denke ich.
Stimmt, ja. Weil auf einmal ist die Aufgabe weg.
Ja.
Ja, wie einer, der in Rente geht. Ja, ja,
ja.
Ja.
Ja, beides schon erlebt.
Stimmt.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir so richtig Gedanken gemacht. Am liebsten würde ich dann das machen, was ich jetzt alles verpasse. Was so wie Reisen, Freunde treffen, Party machen. Ich denke, dafür ist es eigentlich auch nie zu spät.
Ja, stimmt. Nee, ist es nicht. Also gerade fürs Reisen. Also ich meine, wenn du dir anguckst, wie viele Leute anfangen zu reisen, wenn sie erst alt sind.
Ja. Und dann gibt es noch ein kleines Problem. Ich habe wahrscheinlich niemanden, der mich mal pflegen kann. Damit habe ich so ein richtiges Problem.
Das haben wir alle nicht.
Mhm.
Also was heißt wir alle nicht, aber ich habe das auch nicht.
Mhm.
Dann müssten wir halt noch schnell Kinder in die Welt setzen und hoffen, dass die uns dann auch pflegen wollen oder können. Ja. Also weil das ist ja dann das nächste
Problem. Das ist wahrscheinlich auch so ein grundsätzliches Problem bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen.
Überhaupt, ich kann es mir zum Beispiel nicht mal im Ansatz vorstellen, das zu tun.
Ja, das gehört auch viel dazu, aber ich denke, das ist nichts, was man nicht schaffen kann. Ich denke, das ist was jemand, etwas, was jemand, jeder schaffen kann.
Ja, wahrscheinlich. Also die Frage ist, wie lange, ne? Oder ob man da nicht dann irgendwann auch selbst zerbricht.
Ja, das stimmt. Also es gibt schon manchmal Situationen, da wünscht man sich eigentlich, dass man es nicht gemacht hätte, aber dann kommen auch wieder Momente, da denkt man so, Gott sei Dank haben wir es gemacht. Also das hält sich die Waage, denke ich.
Erkennt sie euch denn noch?
Ja. Also die weiß ganz genau noch, wer wir sind, ja.
Okay.
Das erleichtert die Sache ein wenig.
Ja. Was kann sie denn dann nicht mehr?
Ja, zum Beispiel ist das Problem, dass sie sehbehindert ist und hörbehindert.
Mhm.
Also das kommt schon mal dazu. Sie ist auf einem Auge eigentlich blind. Auf dem anderen sieht sie noch 50% oder so. Die Ohren sind nicht mehr die besten. Die hört eigentlich ziemlich wenig. Wenn die Hörgeräte drin sind, geht's gerade so mit der Verständigung. Und ja, die Demenz ist noch so im Anfangsstadium. Also man kommt noch ganz gut mit ihr klar. Manchmal hat sie dann so komische Anwandlungen und stänkert ein bisschen rum oder so. Also was dann auch zu dieser Krankheit halt gehört.
Ja. Ja, so Aggression, ja, hört
man
häufig.
Ja. Oder so von früher bloß erzählen. Aber andererseits kann sie sich auch Sachen merken, tagelang noch so, die gerade passiert sind. Also es ist noch nicht so dramatisch mit der Demenz. Ja, und dann ist sie außerdem noch gehbehindert. Also sie sitzt im Rollstuhl. Da sind wir noch fleißig am Üben, dass sie noch wieder ein bisschen auf die Strümpfe kommt. Das ist dann auch wieder so ein Ding. Das ist im Krankenhaus passiert, dass sie jetzt nicht mehr laufen kann. Ne? Das ist eben, das wäre zu Hause nicht passiert.
Wie passiert? Da hätten wir darauf
geachtet, dass sie nicht in zu kurzen Betten liegt und so weiter.
Ja.
Ja. Sowas meinte ich halt. Und deswegen würde ich das ganz gut finden, wenn mehr Leute, ältere Leute zu Hause pflegen würden. Oder auch, ja, zum Beispiel Behinderte oder... Ich weiß es nicht. Es gibt ja so viele Fälle. Manchmal hat man ja auch gar keine andere Wahl, wenn es das eigene Kind ist oder so, dem irgendwas passiert ist. Zum Beispiel.
Ja, da schaffst du es dann nicht mehr wegzurennen, das stimmt.
Ja, eben. Vor was willst du da wegrennen? Kannst du es höchstens weggeben. Sich der Verantwortung entziehen.
Ja, im Zweifelsfall ist aber auch das der richtige Weg.
Wenn
du genau weißt, du würdest dran zerbrechen oder es auch noch misshandeln, weil du es einfach nicht aushältst. Also,
das wäre wesentlich schlimmer, das stimmt.
Christian, ich danke dir.
Ja.
Und würde mich freuen, wenn du dich gelegentlich wieder meldest, um zu erzählen, wie es so ist.
Ja. Muss ich mal gucken, ja. Ich versuche die Zeit zu finden.
Wenn du mal wieder Nachtschicht hast.
Ja, genau.
Bis dahin eine gute Nacht.
Okay, ebenfalls.
Danke dir, tschüss.
Tschüss.
Hört den Blue Moon auf Fritz. Die Frage lautet heute Abend, wie wollt ihr eigentlich leben? Und Christian sagt, ich hätte eigentlich gerne eine Welt, in der jeder und jede sich mal um die Pflege eines Angehörigen gekümmert hat. Das würde diese Welt vielleicht sogar ein bisschen besser machen. Kann ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen, wenn man sich da nicht rauskaufen kann. 0331 70 97 110. Wie willst du eigentlich leben, Felix? 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 Der Felix sagt nichts mehr. Einbeiniger, der Felix sagt nichts mehr. Der Einbeinige hat den Felix. Der Einbeinige ist der, der immer an der Hotline sitzt, wenn ich mit euch eine Radiosendung mache. Ja, jetzt sagt der Felix nichts. Das ist schade, weil der Felix, der war mein letzter Anrufer. Dann hätte ich jetzt noch weiter mit Christian quatschen können. Hier, Felix, falls du das gerade hörst und die Leitung im Eimer war, ruf doch nochmal an. 0331 70 97 110. Und das ist auch für alle anderen die Nummer, die ich einlade, also euch nämlich, hier anzurufen, zu erzählen, wie ihr denn eigentlich leben wollt. Wie zufrieden oder wie ein Leben aussieht, mit dem ihr zufrieden sein würdet. Muss man, glaube ich, so formulieren. Ne? Oder wie ein Leben aussieht, mit dem ihr zufrieden seid. Weil möglicherweise lebt ihr ja längst das Leben, das euch zufrieden macht. Welche Träume habt ihr oder hattet ihr? Welche Wünsche? Der Unterschied ist, Träume sind meist irreal, also unrealistisch. Wünsche sind eher realistisch, weil die kann man sich noch selber erfüllen, wenn man es schafft, Wege einzuschlagen, die zur Erfüllung der Wünsche halt führen. Wie würdet ihr arbeiten wollen, wenn ihr die Wahl hättet? Was für einen Job würdet ihr machen und wo würdet ihr denn machen? Wie würdet ihr denn? Werdet ihr lieber angestellt und würdet für einen Chef arbeiten oder werdet ihr lieber frei und selbstständig und würdet für euch selbst arbeiten. 0331 70 97 110. Wie wollt ihr wohnen? Wo wollt ihr wohnen? Wollt ihr, dass Kinder in eurem Haus rumspringen oder wollt ihr eure Ruhe haben? Wie ist es überhaupt mit anderen Menschen? Wie wollt ihr eigentlich mit anderen Menschen zusammenleben? 0331 70 97 110. Und ich fange einfach an der Stelle schon mal an, die Schlussplatte zu spielen. Und falls während dieser Schlussplatte keiner anruft, spielen wir die Schlussplatte einfach nochmal. 0331 70 97 110. Wie wollt ihr eigentlich leben? Die Frage heute Abend im Blue Moon auf Fritz. Jetzt haben wir ja doch noch Gelegenheit, die Schlussplatte am Schluss dieser Sendung zu hören, denn angerufen hat der Christian. Hallo Christian.
Moin.
Moin. Christian, wie willst du leben?
Ja, wie ich genau leben will, weiß ich eigentlich auch selbst noch nicht so genau. Ich habe nur das Problem, dass ich nie zufrieden bin, was du vorhin mal angesprochen hast. Ich würde so gerne einfach mit dem zufrieden sein, was ich jetzt habe, weißt du? Dass ich so wie ich jetzt habe, es mangelt mir ja nichts. Ich habe Dach über dem Kopf, ich verhungere nicht. Ich muss eigentlich zufrieden sein, so wie ich jetzt lebe.
Naja, aber ein bisschen mehr ist doch eigentlich immer drin, oder?
Ja, das ist immer so, aber ich bin nie zufrieden.
Ja, aber woran mangelt es dir?
Es mangelt mir ja nichts, das ist das Problem.
Aber warum bist du nicht zufrieden? Also woran merkst du, dass du nicht zufrieden bist, wenn es dir doch nichts mangelt?
Ja, es ist so das Prinzip auf der anderen Seite des Zauns ist das Gras immer grüner. Weißt du, wie ich meine? Der und der hat Interesse und ach Mensch, das hätte ich auch gern. Selbst wenn ich irgendwie das schönste Haus am Strand habe und was weiß ich was, das hilft mir alles nicht, wenn ich innerlich nicht zufrieden bin. Das ist eben.
Das heißt, du müsstest eigentlich rausfinden, woran es dir wirklich mangelt.
Richtig.
Weil an irgendetwas mangelt es dir, sonst wärst du ja zufrieden.
Es mangelt mir an innerer Zufriedenheit und die zu finden, das ist irgendwie so der Trick.
Es mangelt dir an Zufriedenheit. Nee, das gefällt, das reicht mir nicht. Weil an Zufriedenheit mangelt es einem ja, weil es einem an irgendetwas anderem mangelt. Also ich glaube, bevor du nach Zufriedenheit suchst, müsstest du erstmal nach was suchen, woran es dir wirklich mangelt.
Ja.
Weiß ich nicht, vielleicht hast du die falsche Frau, vielleicht hast du das falsche Auto, vielleicht hast du das falsche Haus, vielleicht hast du einen falschen Job, vielleicht, weißt du, so meine ich. Also klar kann man kann halt hingehen und kann so sagen, ja, okay, objektiv ist alles in Ordnung, ich habe ein Auto, ich habe ein Haus, ich habe eine Frau, ich habe ein Boot, aber vielleicht ist das Boot halt einfach scheiße, weil es ein Motorboot ist und du eigentlich viel lieber segeln würdest. Jetzt versteht man dich nicht mehr, weil du mit dem Auto unterwegs bist. Sag nochmal, was du gesagt hast.
Da hast du vermutlich den Finger in die Wunde gelegt, weil ich vermutlich einfach mit meiner Situation selbst nicht zufrieden bin. Ich bin 20, habe meine Lehre beendet und bin momentan recht perspektiv, weiß nicht, was ich machen möchte.
Aha! Da liegt doch, wie nennt man das denn? Der Hase im Pfeffer, genau. Endlich mal wieder alte Sprüche aufsagen. Da liegt also der Hase im Pfeffer.
Da liegt der Hase im Pfeffer begraben, richtig.
Dann find doch mal raus, was du nicht machen möchtest. Das hilft meistens.
Hörst du mich noch?
Ja, aber falls du gerade gesagt hast, dann haben wir es nicht gehört.
Nee, was wollte ich nochmal sagen? Ich habe deine Frage eben mal kurz nicht verstanden.
Ich sagte, dann find doch als erstes raus, was du nicht machen möchtest. Das hilft dann ja schon mal.
Ja, was ich nicht machen möchte, das ist eine gute Frage. Also ich habe Landwirtschaft gelernt, bin auch jetzt gerade noch unterwegs. Wir sind bestimmt in der Ernte und deswegen habe ich gerade die Sendung verfolgt und habe ich gedacht, ich gebe mal meinen Senf dazu. Ohne so richtig zu wissen, was ich überhaupt
sagen will, Landwirtschaft gelernt heißt, du bist Bauer, nennt man das wahrscheinlich gar nicht mehr, sondern das ist heute irgendwie. Wie heißt das eigentlich, was man ist, wenn man Landwirtschaft gelernt hat? Landwirt. Nee, jetzt ist. Ich glaube, deine Verbindung stirbt gerade. Schade. Falls du, mach einfach dein Radio an, dann sage ich noch zwei Sätze und vielleicht helfen die dir ja. Christian, ich danke einstweilen für deinen Anruf und beende jetzt mal mit einer Ansprache an Christian diese Sendung. Mein lieber Christian, ich habe gelernt oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Sache sehr, sehr gut hilft. Daraus habe ich auch hier schon mehrfach Radiosendungen gemacht, die können wir auch eigentlich nochmal spielen. Und zwar, indem man eine Münze wirft. Wenn man mit seiner Situation, also mit irgendeiner Situation unzufrieden ist, gibt es ja meistens alternative Situationen. Davon gibt es in der Regel mehr als eine. Um rauszufinden, welche dieser alternativen Situationen die zu bevorzugende ist, kann man einfach eine Münze werfen und sagen, ne, Alternative A oder B, Kopf oder Zahl. Und in dem Moment, wo die Münze geworfen ist, also man muss sich vorher entscheiden, sollte sich selbst nicht bescheißen, die Münze werfen, dann fällt sie auf Kopf und zwingt einen quasi dazu, diese eine Alternative anzunehmen, beziehungsweise diese eine Alternative zu wählen. Und das Gefühl, das ist wichtig, das Gefühl, das man in dem Moment hat, wo die Münze einem sagt, was man zu tun hat, das ist die richtige Antwort auf die Frage, was von beidem soll ich tun? Wenn die Münze auf Kopf fällt und du das Gefühl hast, oh Scheiße, dann weißt du ganz genau, dass das die falsche Entscheidung gewesen wäre. Hast du das Gefühl, ah, ein Glück, dann weißt du, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist. Funktioniert erstaunlich gut, solange man sich nicht bescheißt. Und Selbstbeschiss ist ja eigentlich so das, was der Mensch am besten kann. Das war der Blue Moon für heute. Es geht weiter mit Tanzmusik und meiner reizenden Kollegin Babette Conradi. Und wir hören uns wieder am kommenden Freitag, also diese Woche Freitag ab 22 Uhr. Das ist der erste Freitag im Monat und da lösen wir wieder Rätsel. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Und ihr hört jetzt die Schlussplatte. Das ist die Instrumentalversion von Kraftfuttermischwerks am Wolkenberg. Eine gute Nacht wünsche ich.
Fritz. Und das hört man.